Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Tell Me Your History. Heute geht es um einen Reisebericht aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar ging die Reise von China nach Mekka und Medina. Und der Muslim Mahdichin berichtet darin über seine Pilgerreise, also die Hajj. Wir werden uns erstmal ein Bild von China im 19. Jahrhundert machen, von der Rolle des Islam und der Reiseliteratur der Zeit. Und dann schauen wir uns den Bericht selbst an und welchen Nachklang er für den Berichtenden hatte und auch seine Region. Und dafür spreche ich heute mit Dr. Alexander Joost von der LMU München. Schönen guten Tag, Herr Joost.
Ja, hallo Frau Danilenko. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herr Joost, können Sie uns vielleicht erstmal ein bisschen was zu sich erzählen? Welchen akademischen Hintergrund Sie haben, wie Sie diesen Reisebericht entdeckt haben und was Sie derzeit an der LMU machen?
Ja, also mein akademischer Hintergrund, der könnte tatsächlich kaum passender sein für dieses Thema, als er es ist. Ich bin Islamwissenschaftler und Sinologe, also habe das beides studiert, nicht nebeneinander her, sondern hintereinander. Und habe dementsprechend die sprachlichen Kontexte, die es eben für die Bearbeitung von so einem Thema braucht. Und ich habe mich bisher jetzt nicht nur mit religiösen oder islamischen Themen beschäftigt, auch nicht nur mit geografischen Themen. Also da kommt man natürlich so in eine ganze Menge Felder. Ich habe auch Wissenschafts- und Technikgeschichte, Geldgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, alle möglichen Dinge gemacht, Globalgeschichte im Ganzen. Ich sehe mich also nicht nur als Regionalwissenschaftler, auch als Historiker. Und naja, wenn man dann so eine Quelle findet, wie das Chaozin Tuzi, also diesen Bericht einer Pilgerfahrt, das ist dann natürlich schon ganz spannend.
Und wie haben Sie ihn gefunden?
Gut, also ich habe zunächst mal schon so ein bisschen recherchiert zu einer Forschungsarbeit grundsätzlich über das Thema chinesische Muslime und die Pilgerfahrt nach Mekka, die oder der Hajj. Und da sucht man dann natürlich nach solchen Berichten. Und da hatte ich ganz großes Glück, dass damals eine große Sammlung von Sammelbänden, muss man sagen, erstellt wurde in China, die aus allen Teilen des Landes Materialien zusammengestellt haben, die irgendwas im weitesten Sinne mit Islam, mit muslimischen Gesellschaften, mit einfach verwandten Themen zu tun hatten. Und ich hatte das Glück, dass ich damals über die Staatsbibliothek in Berlin Zugang zu diesen Büchern bekommen konnte. Und ja, da ist mir dann unter anderem dieser sehr interessante Text aufgefallen. Ich bin jetzt natürlich auch nicht der erste Mensch auf dieser Welt, dem der aufgefallen ist. Da haben schon einige Leute ein bisschen dran gearbeitet. Aber ich fand das sehr spannend, diesen Text sich anzuschauen. Nicht nur unter dem religiösen Aspekt, sondern auch zum Beispiel unter ganz praktischen Aspekten. Also wie läuft so eine Pilgerfahrt ab? Ich meine, wir müssen ja sehen, das geht ja wirklich vom einen Ende Asiens ans andere. Das sind Entfernungen, die kann man sich unter frühmodernen Bedingungen kaum vorstellen aus heutiger Perspektive. Wie reist man da und was bedeutet das für jemanden, der diese Entscheidung trifft, diese Pilgerfahrt durchzuführen?
Ja, das werden wir uns ja auch gleich noch im Detail anschauen. Und wenn Sie sagen, Sie haben hintereinander Islamwissenschaft und Sinologie studiert, hat sich das eine aus dem anderen ergeben? War es Bachelor, Master oder wie lief das?
Nein, das war tatsächlich noch etwas vor der Bachelor-Master-Zeit. Ja, das hat sich daraus ergeben, dass ich mich zunächst mal gegen das Ende meines Magisterstudiums vor Zeiten der Islamwissenschaft mit einigen China-relevanten Themen beschäftigt habe, also die schon mit chinesischen Muslimen zu tun hatten und mich anschließend dafür entschieden habe, eine Magisterarbeit zu schreiben, die mit den Fahrten des Eunuchen-Admirals Zheng He in den Indischen Ozean und nach Afrika und in den Nahen Osten, also zur Ming-Zeit im 15. Jahrhundert, zu tun hatte. Und ja, da meine sprachliche Ausrichtung damals hauptsächlich in Richtung Arabisch, Persisch, Türkisch ging und ich vor allem arabische, im geringeren Maße auch persische Quellen zu diesem Thema mir angeschaut habe, ist es dann aber auch immer klarer geworden, dass das eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn hat, wenn man jetzt vom Chinesischen gar keine Ahnung hat. Und dann habe ich mich da mal dazugesetzt. In Tübingen war das damals und hat sich das eben so ergeben, dass das doch nach und nach sinnvoll erschien, das auch noch richtig grundständig zu studieren und dementsprechend auch abzuschließen. Und ja, das meinte ich mit nacheinander.
Okay. Das heißt, Sie haben zwei Magisterabschlüsse?
Ja, einen Magister, einen Master. Und weil ich dann schon den anderen Magister hatte, hat man dann ein Einsehen mit mir gehabt und hat mich direkt promovieren lassen. Genau, sonst wäre ich vielleicht bis jetzt noch nicht fertig.
Und ich stelle mir das sehr spannend vor, also diesen Spagat rein sprachlich, aber auch mit den Quellen zu machen. Wie war das so für Sie?
Ja, das ist eigentlich schon sehr spannend gewesen. Also ich bin immer jemand gewesen, der sehr viel Freude am Sprachenlernen gehabt hat. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dabei in keinster Weise auf Perfektion ausgewesen ist. Also ich habe die Sprachen natürlich dann auch so gelernt, wie ich sie halt gebraucht habe. Also zum Beispiel das Arabische, da komme ich jetzt mit schriftlichem Arabisch oder dem Lesen, komme ich deutlich besser klar, als wenn ich jetzt irgendwo große Reden schwingen sollte, was dann im Chinesischen, nachdem ich noch eine ganze Weile auch in China gelebt habe, doch ganz anders aussieht. Da hat dann vielleicht das eine auch das andere wieder ein bisschen verdrängt. Aber ja, es eröffnet natürlich schon ganz spannende Horizonte, sag mal, wenn man auf die eine oder andere Art und Weise mit diesen Sprachen dann umgehen und entsprechend sich diese spannenden Quellen suchen kann.
Und in China gelebt haben Sie auch während des Studiums oder danach?
Nein, tatsächlich danach. Also ich habe, das ist jetzt vielleicht nur so ein bisschen so halb akademisch, ich habe ein Representative Office, also ein Repräsentanzbüro für mehrere europäische Universitäten an der Peking-Universität unterhalten für etwas über 5 Jahre. Und ja, das war auch eine ganz interessante Zeit. Zum einen hat man sich eben mit Forschungszusammenarbeit beschäftigt, zum anderen hat man aber auch zum Beispiel europäische Sinologiestudenten, die dann zum Auslandsstudium nach China gekommen sind, betreut. Ich durfte auch immer nebenher an der Peking-Universität ein bisschen unterrichten. Das war dann auch eine sehr schöne Situation. Ja, und das hat mir natürlich, was sowohl meine Netzwerke, sagen wir mal, oder auch was meine Quellenzugänge und auch was meine Übung im Chinesischen angeht, hat mir das natürlich dann in 5 Jahren doch eine Menge weitergeholfen. Hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das Arabische und die anderen islamisch relevanteren Sprachen, dass die dann so ein bisschen wieder an den Rand gedrängt worden sind, sodass man, dass einem die jetzt nicht mehr ganz so leicht über die Lippen gehen.
Ja, nachvollziehbar ist ja auch wichtig, Prioritäten zu setzen, so. Aber das klingt auch eigentlich wie ein Kerngeschäft des akademischen Lebens, ne? Also sich vernetzen und Zugänge zu schaffen zu Personen und Quellen. Also
ja, klar, spannend war das allemal. Ist durchaus auch verwandt mit dem, was ich jetzt hier an der LMU mache. Also ich bin in die Betreuung ausländischer, auswärtiger Wissenschaftler hier involviert, was man vielleicht neudeutsch auch als Onboarding bezeichnen möchte. Also die LMU ist ja eine der größten Universitäten jetzt nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas. Und da kommen natürlich eine ganz große Menge Wissenschaftler, die hier an das Leben in München und vielleicht in dem deutschen Wissenschafts- und Universitätskontext noch nicht so gewöhnt sind an. Und unser Büro, in dem ich hier tätig bin, bietet dann allerlei Hilfestellungen, allerlei Anleitungen an, um sicherzustellen, dass dieser Übergang und dass dieses Einleben sowohl im privaten als auch im Arbeitsleben dann so gut wie möglich vonstatten geht. Habe ich natürlich auch mit sehr vielen chinesischen Kolleginnen und Kollegen und auch mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem nahöstlichen Bereich zu tun. So gesehen gibt es da dann doch durchaus gewisse Kontinuitäten.
Ja. Und das ist für vor allem Postdocs oder so gediegenere WissenschaftlerInnen oder auch schon für Promoventinnen?
Ja, also wir fangen mit den ganz gediegenen Promoventinnen an. Also es ist tatsächlich so, dass die Bachelor- und Master-Studierenden, die werden in derlei Dingen durch das International Office in München betreut und alles, was ab dem Doktoratsstudium bis hin zu den neu berufenen Professuren, auch den Gastprofessoren geht, die können sich alle an uns wenden oder wir wenden uns an sie.
Schön. Und wie heißt das dann? Also wenn das eine International Office ist, wie heißt das bei Ihnen?
Das heißt LMU Gateway. Zum einen eben, weil wir so ein weit offen stehendes Tor bieten wollen. Zum anderen auch, weil unser Büro direkt neben dem Siegestor in München ist, sodass man gleich aus dem Namen ein bisschen ersehen kann, wo man uns findet.
Und Sie unterrichten auch noch an der LMU oder ist es rein auf das Gateway für Sie erstmal konzentriert?
Ich unterrichte auch noch, das freut mich auch ganz besonders. Also ich habe die Gelegenheit, jetzt hier am Institut für Sinologie gelegentlich als Lehrbeauftragter Kurse zu halten. Und ja, das ist wirklich auch eine sehr schöne Sache, weil gerade die Münchner Sinologie sehr historisch, sehr klassisch ausgerichtet ist und dementsprechend sehr interessierte und sehr fähige Studierende zu bieten hat. Und das ist schon eine große Freude, da auch ein bisschen mit dabei sein zu können.
Ja. Und wenn Sie klassisch sagen, meint das bezogen auf, dass da vor allem Texte studiert werden und historische Materialien oder was meint das?
Zum einen meint es das, wenn man im sinologischen Kontext von klassisch spricht, dann meint man immer sehr oft auch diese klassische chinesische Schriftsprache, also die sich aus der Zeit vor Konfuzius bis im Grunde genommen mit gewissen Abwandlungen bis zum Ende der Kaiserzeit 1911 mehr oder weniger durchzieht. Also das heißt vor- und frühmoderne Geschichte, Texte, vielleicht ja im Ganzen eine eher historisch-philologische Herangehensweise.
Ja. Und können Sie beim Unterrichten Ihre Forschungsinteressen auch einbringen? Also was Sie auch sagten mit Wirtschaftsgeschichte oder Geldgeschichte?
Ja, also Wirtschafts- und Geldgeschichte, das war vor allem meine Promotionsarbeit. Habe ich eine Arbeit also im Rahmen eines recht großen DFG-Forschergruppenprojektes geschrieben. Hieß damals Monies, Markets and Finance in China and East Asia, also 1600 bis 1900 eigentlich, wobei meine Forschung zeitlich etwas vorgelagert war. Und ich habe mich mit der industriellen Anwendung von hydrometallurgischer Kupferproduktion im Song-zeitlichen China, also das ist 12. bis 13. Jahrhundert gewesen, beschäftigt, die von staatlicher Seite vorangetrieben wurde, um Münzmetall zu bekommen. Also und das war dann dementsprechend so ein sehr interessantes Dreieck, einerseits aus Wissenschafts- und Technikgeschichte, andererseits aus Geldgeschichte und dann aber auch aus Politik- und Wirtschaftsgeschichte. Und genau, das war das. Da habe ich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen zu solchen Themen unterrichtet, habe mich auch manchmal mit so komparativer Globalgeschichte beschäftigt, also zum Beispiel auch Vergleich in bestimmten Aspekten zwischen der chinesischen Situation, der zum Beispiel arabischen Situation oder der europäischen Situation. Das geht dann auch tatsächlich zurück bis in die klassische Antike, wenn wir wieder bei dem Klassischen wären.
Ja. Und das hört sich auch so danach an, als hätten Sie mit vielen verschiedenen Quellen bislang gearbeitet, also wenn das so übergreifende Themen sind?
Ja, doch, durchaus. Also sowohl sprachlich als auch zeitlich als auch vom Genre her. Zum Beispiel bei den Forschungen zu den Zheng-He-Fragestellungen, da waren das dann...
Das war dieser Eunuch.
Der Eunuch, genau. Da hat man zum Beispiel im Jemen relativ viel gefunden. Da konnte ich dann mit ein paar jemenitischen Lokalchroniken arbeiten. Dann eine sehr spannende Quelle, mit der ich gearbeitet habe, war gerade zu dieser Hydrometallurgie, die jetzt mit unserem Thema natürlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber ich sage es trotzdem, das war ein sehr, sehr langes Gedicht, ein Prosa-Gedicht, was auf literarisch-künstlerische Art und Weise dieses Staunen verarbeitet hat, dass Wasser in der Lage ist, Eisen in Kupfer zu verwandeln. Also und das Ganze auch versucht hat, in so ein paar Konzepte von Wissen oder von Erkenntnis zu integrieren. Also das ist vielleicht auch nicht ganz alltäglicher. Und jetzt zum Beispiel unser Bericht über eine Pilgerfahrt, unser Chaozin Fuzi von Ma Dexin. Das ist auch eine, glaube ich, eine Quelle, die auf viele verschiedene Arten und Weisen nicht ganz alltäglich ist.
Ja, das ist ja eine super Überleitung. Wir schauen uns zwar den Bericht gleich an, aber vielleicht können wir schon mal mit dem Kontext ein bisschen einsteigen. Wir sprechen ja vom Anfang des 19. Jahrhunderts in China, als die Pilgerreise stattfand.
Also in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, auf jeden Fall in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, genau. Und ja, das 19. Jahrhundert in China ist wie fast überall in der Welt ein Jahrhundert großer Umbrüche, ein Jahrhundert großer Krisen. Man möchte vielleicht diese Umbrüche und Krisen in dem Fall ein bisschen stärker negativ intonieren, während wir vielleicht bei uns in Europa oder in Amerika das 18. Jahrhundert mit sehr viel Modernisierung und Aufbau vielleicht auch im positiven Sinne verbinden. War das 19. Jahrhundert in China zumindest sehr gemischt. Es war ein Jahrhundert, in dem vieles, nachdem das 18. Jahrhundert so als die Zeit der Haiqing, also Blütezeit der Qing-Dynastie, galt, eine Zeit, in der diese Herrschaft und auch ihre Stabilität zunehmend im Niedergang begriffen war. Es war ein Jahrhundert großer Rebellionen, Aufstände, blutiger Auseinandersetzungen. Ja.
Wenn wir von China sprechen, welches Gebiet meinen wir eigentlich? Ungefähr.
Da möchte ich jetzt nicht in keinster Weise irgendwelche modernen Grenzdispute einbringen. Das hat natürlich immer so ein bisschen, wenn wir jetzt wissenschaftlich oder in der Geschichtswissenschaft von China reden, hängt es natürlich immer so ein bisschen davon ab, wo unser Interessensfokus liegt. Das kann natürlich, wenn wir jetzt das Ganze eher von politischer Seite betrachten wollen, dann müssen wir natürlich die Staatsgrenzen der jeweiligen Zeit berücksichtigen, die im 19. Jahrhundert interessanterweise eben noch größer waren als heute. Also Teile des heutigen Russland, des heutigen Vietnam, des heutigen Kasachstan, des heutigen Kirgisistan und der heutigen Mongolei, vor allem ganz prominenterweise, gehörten ja alles zum Einflussbereich der Qing. Aber da kommen wir auch wieder gleich an diesen Punkt. Es gibt Leute, die ganz wichtig die Hand heben würden und würden auch sagen, ja, aber Qing ist nicht unbedingt gleich China, denn die Kaiserfamilie der Qing, das waren ja keine Chinesen im klassischen Sinne, sondern das waren Manjus, Manjuren. Und die Chinesen waren ja nur eine, wenn auch die wichtigste Volksgruppe in diesem Reich. Und wenn man dann von daher dann wieder stärker in diesen ethnisch-kulturellen Hintergrund reingeht, dann könnte man natürlich auch wieder eingrenzend sagen, naja gut, also China ist jetzt in frühmoderner Zeit oder vor dem 20. Jahrhundert vielleicht nicht unbedingt alles, was durch die Qing beherrscht wird, sondern das Gebiet, in dem die Han-Chinesen, die chinesisch sprechen, chinesisch schreiben, nach gewissen chinesischen kulturellen Konventionen leben, die Mehrheitsbevölkerung stellen. Ich denke, ich bin, wenn ich was geschrieben oder vorgetragen habe, mit dem Terminus meistens eher ein bisschen flexibel umgegangen, wenn die Fragestellung eher die war, wie zum Beispiel verhält es sich mit Muslimen in mehrheitlich nicht muslimischen, chinesisch-kulturell konnotierten Regionen, dann wäre es jetzt nicht so sinnvoll gewesen zu sagen, da nehme ich Xinjiang zum Beispiel mit rein oder die Mongolei oder Sibirien, was weiß ich. Wohingegen, wenn jetzt die Frage dann zum Beispiel die ist, wie ist das mit dem Überschreiten von politischen Grenzen oder wie ist es mit der Militärverwaltung oder was weiß ich, dann hätte es natürlich auch wiederum keinen Sinn, das Ganze nur an demografischen Mehrheitsverhältnissen festzumachen. Punkt ist jetzt vielleicht für die Region, die besonders spannend für unser heutiges Thema ist, also der Südwesten, Yunnan, dass das in jeder Hinsicht eine Grenzregion Chinas ist, eine Region, in der wir bis heute übrigens eine unglaubliche ethnische, religiöse, auch sprachliche Diversität vorfinden. Eine Region, die gerade im 18. und 19. Jahrhundert ganz groß im Umbruch gewesen ist. Also da hatten wir große Migrationsbewegungen. Manche Leute sprechen gerne von dem chinesischen Südwesten als dem wilden Westen Chinas. Und zwar wilden Westen Chinas in dem Sinne, dass das eine Einwanderungsregion für zahlreiche Migrationsbewegungen, vor allem aus dem sehr dicht besiedelten Kernland um den Yangtze-Fluss gewesen ist. Und genau diese Migrationen, die haben zu einer starken Verschiebung der ursprünglichen ethnischen Proportionen im Südwesten geführt, was wiederum zu gewissen Konflikten geführt hat, die dann wiederum das 19. Jahrhundert geprägt haben.
Ja, da waren sie ja gerade stehen geblieben, als ich nachgedacht habe. Also das heißt, das waren Verteilungskonflikte im gröberen Sinne, oder?
Ja, da streitet man sich heute gerne nach wie vor reiflich darüber, was denn nun eigentlich die Gründe gewesen sind, die zu derartigen Konflikten geführt haben. Die Beispiele sind vielfältig. Der vielleicht prominenteste Konflikt ist gar nicht im Südwesten angesiedelt, sondern eher im Südosten oder in der Mitte Chinas. Das ist die sogenannte Taiping-Rebellion. Das war eine Rebellenbewegung, die sich auf die Lehre einer christlich motivierten Sekte berufen hat und die zunächst mal eigentlich von der Hoffnung getragen war, dass man die ausländischen Mächte, vor allem die christlich dominierten ausländischen Mächte, dazu gewinnen könnte, gemeinsame Sache gegen die Qing zu machen. Eine Vorstellung, die nicht aufgegangen ist, aber insgesamt zu möglicherweise dem gewaltigsten Blutbad, zumindest vor dem Sino-Japanischen Krieg, geführt hat mit Millionen von Toten. Aber ähnliche Konflikte gab es in verschiedenen Regionen. Wir hatten den sogenannten Dunganen-Aufstand im Nordwesten. Das war auch eine Rebellion, die eigentlich von muslimischen Gruppen getragen wurde. Dann gab es, da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen, die Pantai-Rebellion in Yunnan, in deren Ablauf Ma Dujin auch eine Rolle gespielt hat und wo man sich heute reiflich drüber streitet, ob man sagt, das war eine Rebellion, deren Anführer chinesische Muslime waren, aber war es deswegen auch eine religiöse Rebellion? Fragezeichen. Denn teilweise liefen die Grenzen quer durch die Ethnien hindurch. Also nicht jeder, der die Religion mitgetragen hat, war Muslim und nicht jeder Muslim hat die Rebellion mitgetragen. Also eine sehr komplizierte, sehr schwierige Zeit, in der vieles durcheinander geraten ist und in der auch die Qing-Regierung mit ihrem Universalitätsanspruch und einer zunehmend für die Zeit global gesehen sehr konservativen Haltung, zu der die Qing-Regierung nicht im positiven Sinne beitragen konnte, wenn es ihr auch immer wieder gelungen ist, letzten Endes mit militärischen Mitteln gewisse Bewegungen zu unterdrücken.
Mhm. Und Universalitätsanspruch meint was?
Naja, Universalitätsanspruch bezieht sich tatsächlich auf diesen ganz klassischen Gedanken im chinesischen Kaisertum, dass der chinesische Kaiser eben im Zentrum der Welt sitzt und dass er letzten Endes die höchste Führungsgestalt in dieser Welt ist. Das ist ein Universalitätsanspruch, der gar nicht mal unbedingt in jeder Hinsicht praktisch umgesetzt werden muss. Also das heißt, anders als wir das jetzt, wenn ich ein paar Jahrhunderte zurückschaue, zum Beispiel im Kontext der mongolischen Eroberungen sehen, wo wir wirklich diesen Zugang hatten zu sagen, ja, wir müssen wirklich überall hingehen und überall sicherstellen, dass alle sehen, wer der Chef ist. Das ist gar nicht so typisch für das chinesische Kaisertum. Es war mehr eine in sich ruhende Zentralität, die aber keine Gleichen an ihrer Seite geduldet hat. Wenn die Gleichen irgendwann dann so weit weg gewesen sind, dass man sie eh kaum wahrgenommen hat, dann wäre das natürlich was anderes gewesen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was dann zum Beispiel in Auseinandersetzungen wie den Opiumkriegen und den daraus folgenden ungleichen Friedensschlüssen immer wieder ein großes Thema war, immer eine große Rolle gespielt hat, dass man als Verlierer in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen nicht die Möglichkeit mehr hatte, diese Zentralität und diese Universalität zu repräsentieren, sondern Abstriche machen musste.
Ja, also es war ein riesiges Reich mit sehr vielen unterschiedlichen Ethnien und vielleicht Herrschaftsansprüche habenden Gruppen. Und die wurden geduldet. Also man durfte quasi so lange friedlich nebeneinander leben, wie man der Qin-Regierung oder Dynastie dann nicht ins Gehege kam. Oder was war das Konzept des Zusammenlebens?
Ja, das kann man durchaus so sagen, glaube ich. Also es ist keineswegs so, dass man sagen würde, dass die han-chinesische Mehrheitsgesellschaft in diesem Qing-Reich alles dominiert hätte. Es war so gesehen eher so, dass die Qing als Mandschuren, die ja mit ihrer eigenen Ethnie nur einen ganz kleinen Bruchteil der Gesellschaft darstellten, zwar zum einen auf die eigenen Privilegien bedacht waren, das ist ganz klar, aber die waren so klein, demografisch gesehen, dass denen ihre Privilegien immer noch genügend Privilegien für andere übrig gelassen haben, kann man so vielleicht ganz salopp sagen. Und dass sie darüber hinaus eigentlich sich dann eher so ein bisschen als den Vermittler gesehen haben, der eben sicherstellen musste, dass es im Reich alles funktioniert hat und eine gewisse Balance geherrscht hat. Und genau diese Balance, die ist aber im 19. Jahrhundert teilweise aus den Fugen geraten, wie wir jetzt wieder auch in der Panther-Rebellion sehen können, wo es teilweise auch die Muslime und die Han-Chinesen waren, die sich gemeinsam gegen die Qing verbündet haben. Also da haben sich eine ganze Menge verschiedene Konstellationen ergeben.
Ja, und hatte das irgendeinen Zusammenhang oder Bezug zu, was weiß ich, klimatischen Veränderungen oder irgendwelchen wirtschaftlichen Einschnitten?
Das kann man vor allem, was wieder den Südwesten angeht, durchaus so sagen, denn im Südwesten haben sich, es war vielleicht weniger das Klima, als aber doch die Umweltbedingungen sehr stark verändert. Also wir müssen uns vorstellen, dass wir vielleicht um 1700 herum dort, obwohl die Region bereits in das chinesische Reich integriert war, eine relativ dünn besiedelte, auch relativ traditionell, also auch von lokalen Machthabern kontrollierte Gesellschaft hatten, die oftmals landwirtschaftlich gesehen sehr traditionellen Methoden gefolgt ist. Und dass wir dann aber eben mit der Vervielfachung, also ich habe jetzt da keine Zahlen an der Hand, aber so Verdoppelung oder Verdreifachung der Bevölkerung in den nächsten 150 Jahren massive Umbrüche hatten. Wir haben eine Veränderung dieser lokalen Herrschaften hin zu einer vollen Integration in das chinesische Beamtensystem. Damit hatten wir viel stärkeren Austausch zwischen den verschiedenen Regionen. Wir haben diese Migration von hauptsächlich han-chinesischen Bauern in die Region, die dann eben auch zum Beispiel die alten Wälder gerodet haben und dort Reis- oder Maislandwirtschaft, Süßkartoffelanbau, Hirse, also diese klassischen Früchte installiert haben. Ja, dadurch haben wir tatsächlich eine sehr starke Veränderung der Umwelt. Wir haben eine zunehmende Bedeutung auch des Bergbaus, damit ich wieder bei einem anderen ganz netten Thema war. Also Yunnan war sehr wichtig für den Kupferbergbau, aber auch eben zum Beispiel gab es dort Silberbergbau, Eisenbergbau, Gold, Zinn. Also es ist ein natürlichen Ressourcen unheimlich reiche Gegend gewesen und ist es auch immer noch. Aber es hat sein Gesicht in der Zeit, sagen wir mal zwischen 1700 und 1850 schon sehr stark gewandelt.
Ja, und mit diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gab es da irgendwelche Bestrebungen von der Qin-Dynastie, die einzuschränken, also was weiß ich, durch irgendwelche Ver- oder Gebote in der Interaktion, heiraten, Eintritt in die Administration.
Ja, Eintritt in die Administration ist ein interessantes Thema. Ich hatte ja vorhin kurz diese erfolgreichen Bemühungen von Seiten der Zentralregierung angesprochen, also praktisch diese traditionellen sogenannten Tu-Si-Systeme, die wir dort hatten mit regionalen, traditionellen Machthabern, die meistens auch dann zu aus heutiger Perspektive sogenannten Minderheitsvölkern gehörten, hin zu dieser Zentraladministration mit rotierenden Beamten. Und ja, dadurch ist natürlich ein ganz wichtiges System noch bedeutender geworden in der Region. Das ist das Beamtenprüfungswesen. Denn in der Regel oder zumindest im Idealfall wird ja politischer Einfluss und politische Macht im kaiserzeitlichen China über Teilnahme und erfolgreiche Teilnahme an den Beamtenprüfungen vergeben. Und die Beamtenprüfungen wiederum, die bestehen eben vor allem darin, die konfuzianischen Klassiker zu kennen, auswendig zu kennen, zu verstehen, zu interpretieren, auslegen und mit ihnen argumentieren zu können. Es kommen noch andere Dinge dazu, die auch überwiegend literarischer Art sind oder mit Texten zu tun haben und dementsprechend, dass hier dann die chinesische Sprache und Literatur und Kultur bei all den Gesellschaftsschichten, die sozusagen ein bisschen den Anschluss nach oben haben oder den Anschluss nach oben halten möchten, eine ganz große Rolle spielen. Denn die sind letzten Endes der Schlüssel zu Führungspositionen in dieser Gesellschaft. Dementsprechend, man weiß manchmal gar nicht genau, was ursprünglich Intention bei der Sache gewesen ist, aber Faktum ist auf jeden Fall, dass die Beamtenprüfung ein Instrument war, was ganz massiv zur Akkulturation von ursprünglich vielleicht, selbst wenn es nicht chinesische Eliten gewesen sind, aber Eliten der Mainstream-Kultur, der konfuzianischen Mainstream-Kultur eher ferngestanden haben, in einen gemeinsamen Kulturhorizont und in ein gemeinsames Gedankensystem zu integrieren.
Also mehr Integration als Ausgrenzung.
Ja, zumindest unter denen, die gewillt waren, sich diesem, sagen wir mal, diesem Prüfungsdiktat, was natürlich auch ein großer Aufwand für die war, die sich dem Prüfungsdiktat unterworfen haben, die bereit waren, das zu tun, die haben dann teilweise eben auch großen Erfolg in dieser Gesellschaft haben können.
Ja, bei der Gelegenheit fällt mir auch noch ein, wie war das denn organisiert, das Reich? Also gab es da auch irgendwie Regionen oder Präfekturen oder wie auch immer man das nennen kann, also quasi Untereinheiten, die dann mit zum Beispiel einem Gouverneur versehen wurden oder wie lief das?
Ja, es war genau so, also wir hatten zunächst mal die Provinzen, die haben sich mit einigen Ausnahmen sehr weitgehend mit den heutigen Provinzen, die wir auch in China haben, gedeckt, also die Sheng. Und dann haben wir unterhalb der Provinzen hatten wir dann eine sogenannte Präfekturebene, Fu, und unterhalb der Präfekturebene hatten wir dann eine sogenannte Distriktsebene, Xian. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch wieder an ein ganz interessantes Thema. Und zwar das ist das, dass eigentlich von Seiten der Qing-Zentralregierung nur Beamtenstellen bis auf diese Xian-Ebene besetzt wurden, auf diese Distriktsebene. Und alles, was unterhalb der Distriktsebene stattfand, das war weitestgehend in den Händen der Beamten, denen man eben auf der Distriktsebene Verantwortung überlassen hatte. Das heißt, wir haben aus Sicht der Zentralregierung einen unheimlich schlanken Staat mit einem Beamtenapparat, der eigentlich nur die obersten territorialen Einheiten umfasst hat und dann einen gewissen Bruch nach unten hin, wo wir immer wechselnde durch die Zentralregierung eingesetzte Beamte hatten, die sich immer mehr schlecht als recht mit den lokalen Bedingungen arrangieren mussten und teilweise dort ganz andere strukturelle Bedingungen vorfanden. Jetzt zum Beispiel mit herrschenden Gentry-Familien, mit lokalen Machthabern, manchmal auch mit irgendwelchen, es konnten durchaus auch mal so mafiose Strukturen sein, mit denen man sich dann da arrangieren musste. Und ja, das war durchaus auch in einer sich modernisierenden Gesellschaft eine Schwierigkeit. Jahrhundert. Ein China, das versuchte, sich hin zu einem moderneren Staat umzustrukturieren, war das auch eine Schwierigkeit eben, dass der Staat so gesehen sehr schlank war.
Und was sind Gentry-Familien?
Also wir haben jetzt nicht im frühmodernen China nicht im eigentlichen Sinne sowas wie eine Aristokratie, wie wir es aus Europa kennen, aber was Ähnliches. Also eben führende Familien vor Ort, die seit Generationen gewisse Verantwortungen übernehmen, aber eben auch gewisse Privilegien innehaben.
Das erinnert mich so ein bisschen an die 44. Folge, wo wir die administrative Laufbahn von Ragıp Pascha im Osmanischen Reich uns angeschaut haben, der halt auch also verschiedene Posten eingenommen hatte und da mit lokalen Herausforderungen immer kämpfen musste. Und da wäre auch die Frage, diese Beamten, waren die mit irgendeiner Form von Militär, Polizei oder irgendeiner sozusagen Gewalt ausgestattet, dass sie die Macht hätten durchsetzen können, wenn sich jemand gegen sie wehrt?
Grundsätzlich schon. Das muss man natürlich immer sehen. Die Qing hatten grundsätzlich eine schlagkräftige Armee und haben auch sehr großen Wert auf militärische Fragen gelegt. Aber gerade jetzt wiederum im 19. Jahrhundert mit diesen vielen großen Aufständen hatten wir eben schlichtweg oft die Situation, dass diese Armee nicht überall sich frei bewegen konnte und dass diese Armee auch nicht immer überall dort verfügbar sein konnte, sondern dass eben auch die Zentralregierung Prioritäten setzen musste, wo es jetzt unbedingt nötig war, einzugreifen und wo man einfach keine andere Gelegenheit hatte, als es erstmal laufen zu lassen.
Okay. Und so im Hinblick auf die Vielfalt in dem Reich, Sie hatten ja schon von zum Beispiel christlichen Sekten gesprochen, muslimischen Gruppen, waren noch andere Religionsgemeinschaften vertreten?
Ja, durchaus. Also zum Beispiel eine wichtige Rebellion, die jetzt dem 19. Jahrhundert ein klein bisschen vorausgeht, aber die vor allem in den 1790er Jahren in Zentralchina ganz bedeutend war, war die sogenannte Weiße Lotus-Rebellion, also die ebenfalls in Form einer Sekte sich zwischen buddhistischen und daoistischen Vorstellungen angesiedelt hat.
Gab es eigentlich irgendeine Staats-, in Anführungsstrichen, Religion?
Ich glaube, vielleicht kämen wir mit dem Begriff Staatskult ein bisschen weiter, so wie wir das vielleicht auch aus dem Römischen Kaiserreich oder aus der Römischen Republikzeit kennen. Das China der letzten 1000 Jahre ist eigentlich im Vergleich zu den Erfahrungen, die wir im Europa der gleichen Jahrhunderte sehen können, eine religiös sehr offene und sehr tolerante Gesellschaft. Das heißt, es gibt sowas wie einen Staatskult. Dieser Staatskult ist überwiegend konfuzianisch geprägt und der manifestiert sich zum einen durch einen gewissen Herrschaftsstil, der manifestiert sich durch gewisse Visualisierung von Herrschaft, durch die Gebäude, der visualisiert sich durch das Prüfungswesen, durch die Ahnenverehrung und durch verschiedene andere Aspekte, wie zum Beispiel auch das Hochhalten der kindlichen Pietät oder der Witwenkeuschheit, diese ganzen Aspekte. Dieser Konfuzianismus hat aber eigentlich relativ wenig spirituelle Aspekte und geht nur in einigen Punkten tatsächlich auf individuelle Bedürfnisse nach religiöser Anleitung ein. Und deswegen passt er eigentlich durchaus ganz gut zusammen mit anderen stärker spirituell ausgerichteten Religionen. Und da kommt zunächst mal natürlich der Buddhismus ins Spiel. Da kommt dann zunächst mal auch der Daoismus ins Spiel. Diese beiden Religionen, die könnte man dann wieder so charakterisieren, dass man sagt, der Daoismus ist eigentlich eine sehr schwer greifbare Art von Religion. Es gibt natürlich das Tao Te Ching von Lao Tzu, wo gewisse Dinge drinstehen, aber das kann man sich nicht wirklich wie eine geschlossene Religionsgemeinschaft vorstellen und auch nicht wie ein geschlossenes Regelwerk, sondern das ist eher so eine gewisse philosophisch untermauerte Auslegung gewisser traditioneller religiöser Vorstellungen, die teilweise wirklich Jahrtausende zurückreichen. Und dann der Buddhismus an sich gesehen ist natürlich auch in seiner chinesischen Ausprägung und in den verschiedenen Formen, in denen er kommt, auch eine Religion, die nicht im gleichen Maße Exklusivität beansprucht, wie das zum Beispiel jetzt das Christentum oder der Islam tun. Also das ist auch eine Religion, die zum Beispiel überhaupt gar kein Problem damit hat, wenn man gleichzeitig sich als gläubiger, praktizierender Buddhist sieht, gleichzeitig aber den konfuzianischen Staatskult befolgt und dazu auch noch einige daoistische Traditionen toll findet. So gesehen, die meisten Qing-Kaiser haben natürlich den konfuzianischen Staatskult ganz hoch gehalten. Gleichzeitig waren sie aber Buddhisten und oftmals sogar, was nicht der Mehrheit der Bevölkerung entsprochen hat, hingen auch sehr oft gerne dem tibetischen Buddhismus an. So gesehen, das war eine aus sich selbst heraus viel weniger exklusive religiöse Landschaft, als wir das zum Beispiel im Europa der Postreformationszeit sehen.
Ja, und Islam als Religion in China, quasi in diesem fernen Osten, gab es das schon im 19. Jahrhundert lange oder war das neu?
Das war alles andere als neu. Man spricht immer so gerne davon, wann ist eigentlich der Islam nach China gekommen? Und nach so einer gewissen traditionellen Historiografie sagt man dann, ja, der Islam ist eigentlich in den ersten 2 Dekaden nach der Hijra, also praktisch nach dem Beginn der islamischen Zeitrechnung nach China gekommen. Meines Erachtens ist das gar nicht die richtige Frage. Man müsste eigentlich die Frage stellen, seit wann bestehen kontinuierlich Kontakte zwischen den Kernländern des Islam und China? Und dann sehen wir eben, es gibt praktisch Muslime schon, so ein bisschen polemisch jetzt gesagt, es gibt Muslime in China schon länger, als es den Islam überhaupt gibt. Also das heißt, gerade schon zur Sassanidenzeit, also im 5., 6., 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, haben wir zahlreiche persische Händler, sogdische Händler, arabische Händler teilweise auch, die eben an den Hafenstädten an der chinesischen Küste und auch an der Seidenstraße sitzen. Und der Islam kommt im Grunde genommen über diese schon bestehenden Netzwerke nach China, durch diese Gesellschaften. Im Übrigen ganz ähnlich, wie das auch beim Buddhismus der Fall gewesen ist, der ja auch zunächst mal eine Religion, vor allem zentralasiatischer Händler in chinesischen Städten gewesen ist. Diese Präsenz ist immer da. Wir haben seit der Tang-Zeit, also praktisch seit dem 7., 8., 9. Jahrhundert, haben wir mal kleinere, mal größere muslimische Viertel in den entsprechend nach außen hin gewendeten chinesischen Städten. Und ein ganz wichtiger Zeitraum ist dann die Mongolenzeit. Das ist wirklich ein politisches und auch ein demografisches Beben, was eben durch ganz Eurasien geht zu diesem Zeitpunkt. Und da haben wir dann eben die Situation, dass auch viele Chinesen mit dem mongolischen Heer zum Beispiel in den Iran kommen. Dass es sehr viele zentralasiatische Muslime vor allem sind aus den damaligen Kulturzentren in Bukhara oder Samarkand, die dann nach China kommen als Handwerker, aber eben auch tatsächlich als Finanzexperten, um die mongolische Regierung zu beraten und die teilweise auch massiv selber politische Macht in Händen halten. Also spätestens seit der Mongolenzeit haben wir nicht nur grundsätzlich Muslime in China, sondern sogar eine recht vielschichtige, komplexe und in sich alles andere als homogene muslimische Gesellschaft in vielen Teilen von China, nicht nur in diesen Handelsstädten, sondern dann zum Beispiel auch in Yunnan. Yunnan ist eine Region, die vor der Mongolenzeit noch nicht zu den gängigen chinesischen Reichen wie den Tang oder den Song gehört hat, sondern das waren davor mit Dali und Nanzhao eigene Königreiche, die auch praktisch durch Herrschaftsfamilien, die nicht chinesisch waren, geführt wurden. Und Yunnan wurde dann praktisch unter den Mongolen in ein mongolisches China inkorporiert. Und zwar unter der Führung muslimischer Heerführer. Sayyid Ajal Shams ad-Din ist ein ganz prominenter Name, der aber auch teilweise seine zentralasiatischen muslimischen Armeen dort geführt hat und damit auch in dieser Region Ostasiens, kann man dann sagen, und dann später auch Chinas, islamische Gesellschaften, wenn auch Minderheitsgesellschaften, integriert hat.
Und das war auch, also die Mongolenstürme waren ja so im 13. Jahrhundert, ja, und diese Etablierung auch?
Ja, genau. Also wenn man das fortspinnen möchte, muss man sagen, dass natürlich die Ming-Dynastie, die dann die mongolischen Herrscher praktisch abgesetzt hat und durch han-chinesische Machthaber ersetzt hat, die hat zu einer radikalen Änderung der Situation für die Muslime in China geführt. Denn sie waren jetzt eben nicht mehr die Bundesgenossen dieser mongolischen Minderheitenregierung, sondern sie waren eben die Kollaborateure dieser mongolen Regierung, die jetzt zunächst mal grundsätzlich kritisch gesehen und verdächtig gesehen wurden. Das heißt, da hat sich einiges geändert. Gerade in den chinesischen Hafenstädten sind damals viele Muslime, die seit Jahrhunderten dort gewesen sind, zum Beispiel nach Südostasien emigriert. Also viele, zum Beispiel malaiische oder indonesische Muslime, führen ihre Familien auf diese Auswanderung zurück. Andere wiederum, vielleicht auch die nicht die Möglichkeiten hatten oder die ohnehin schon nicht so stark mit dem Seehandel in Verbindung standen, haben sich dann ins Hinterland zurückgezogen, in den ländlichen Raum, wo man grundsätzlich ein bisschen weniger Probleme mit ihrer Präsenz hatte. Also das heißt, ist interessanterweise ist gerade die Zeit, in der dann der soziale Status der Muslime in China gesunken ist, ist genau die Zeit, in der eigentlich eine wirkliche Integration, auch kulturelle Integration der Muslime in China stattgefunden hat. Das war dann die Ming-Zeit, die dann eben unserer Zeit, die wir betrachten, vorausgegangen ist.
Ja, hier vielleicht auch noch ein kleiner Querverweis zur 7. Folge, wo wir das Ilkhanat uns angeschaut haben, also die Mongolenherrschaft im Iran.
Also es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
Auf jeden Fall, ich erinnere mich da immer an illustrierte Manuskripte, das ist so, also neben der ganzen Gewalt und allem, was passiert ist, aber das war so eine Blütezeit
ja,
davon.
Ja, da gibt es ein paar sehr schöne Sachen.
Ja. Und wenn wir uns mal versuchen, so ein bisschen dem Genre der Reiseliteratur zu nähern, also wir sprechen ja über ein ganz bestimmtes Unterkategorie, also diese Hajj-Reiseberichte. Wie sah es denn in Yunnan oder in China allgemein in der Zeit aus? Also wurden viele Reiseberichte verfasst oder gab es verschiedene Kategorien davon? Kann man das irgendwie ein bisschen greifen?
Ja, also der Reisebericht an sich ist eine beliebte Literaturkategorie in der chinesischen Literatur. Also das heißt, wenn ein gebildeter Mensch auf Reisen geht sozusagen, dann ist es zwar nicht verpflichtend, aber durchaus ist es ein sehr schöner Zug von ihm, wenn er darüber einen Reisebericht verfasst. So gesehen private Reiseberichte können wir in China schon Jahrhunderte vor diese Zeit zurückverfolgen und auch durchaus mit Genuss lesen. Und wir finden auch Berichte, die also da sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Vielleicht deswegen gleich der Sprung zu den Hajj-Reiseberichten. Also Hajj-Reiseberichte gibt es vielleicht im Ganzen zwei, etwa die der Zeit von Ma Dejin und seinem Reisebericht vorausgehen und die diesen Namen irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise verdienen. Der ältere von beiden geht auf die Schriften eines gewissen Ma Huan zurück und geht auch auf die Zeit meiner Magisterarbeit zurück. Das ist nämlich genau der, der von chinesischer Seite her den ausführlichsten Bericht zu den Fahrten Zhenghes verfasst hat.
15. Jahrhundert?
Richtig, also die letzte Fahrt war 1432, also wir sind praktisch in den ersten drei Dekaden des 15. Jahrhunderts. Wir wissen, dass er wohl in Mekka gewesen ist. Er beschreibt Mekka relativ detailliert. Er beschreibt allerdings keinerlei eigene Aktion in diesem Besuch von Mekka. Und obwohl wir heute nachrechnen können, dass er während des Hajj-Monats tatsächlich da gewesen ist, beschreibt er auch nicht die Rituale der Hajj. Der Grund dafür ist der, dass er diesen Bericht sozusagen für die allgemeine chinesische Gesellschaft schreibt. Das heißt, wir finden da dann zum Beispiel Angaben drin, wie in dieser Stadt sind die Leute alle sehr redlich. Sie stehlen nicht, sie morden nicht, ist nicht wörtlich, aber so in die Richtung geht das. Das heißt, er hat viel Positives über Mekka, auch über die Araber, über den Hejaz zu berichten, aber es geht überhaupt nicht in eine islamisch-spirituelle Richtung und er berichtet auch nicht über muslimische Rituale. Er beschreibt die Kaaba, er beschreibt den schwarzen Stein auch und das geht nicht in eine religiöse Richtung, weil dieser Bericht eben wirklich ein säkularer Bericht ist, obwohl er selber Muslim gewesen ist. Also das ist der erste Bericht. Dieser Bericht und Inhalte aus diesem Bericht werden dann sehr oft in geografischen Schriften reproduziert und ausgebaut, aber da gibt es keinen anderen Bericht, wo wir ungefähr wirklich nachvollziehen können. Wir wissen, es sind viele, also wir haben aus einzelnen Fragmenten, wissen wir, dass immer mal wieder chinesische Muslime als Pilger in Mekka gewesen sind, aber eben nie einen wirklichen Bericht hinterlassen haben. Wir haben dann den Bericht nicht von, aber über einen späteren Sufi-Scheich, Ma Mingxin, aus dem 18. Jahrhundert und der hat einen ganz anderen Charakter als der, wie wir es gleich von Ma Dejin sehen werden. Er ist praktisch jemand, der schon als Kind mit einem älteren Verwandten gemeinsam zunächst in den Jemen gekommen ist, wieder Jemen, und dann von dort aus mehrfach eben die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hat und dann in höherem Alter erst wieder nach China zurückgekommen ist und gerade auch für seine mehrfach durchgeführte Pilgerfahrt großen Respekt genossen hat. Und er ist jemand gewesen, der dann schon wirklich zu Lebzeiten sowas wie ein lebender Heiliger gewesen ist. Und man hat dann um die Zeit seines Todes rum, wahrscheinlich eher nach seinem Tod, Berichte über seine Pilgerfahrt verfasst, die allerdings schon so schwer ins Hagiografische und Legendenhafte reinschlagen. Also da sind dann auch so ein bisschen Wundertätigkeiten dabei. Und also das ist dann schon sehr speziell. Und dieser Text ist auf Arabisch geschrieben, den wir da haben. Der heißt Rashahat. Und soweit ich weiß, ist der zumindest im arabischen Original überhaupt nicht publiziert und auch nicht öffentlich zugänglich. Das ist auch eine Besonderheit dieser Sufi-Konvente in Nordwestchina, dass die eben solche Dinge auch unter Verschluss halten. Es gibt mittlerweile eine chinesische Übersetzung, die auch erforscht und annotiert ist. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Und dann kommen wir aber im Wesentlichen schon zu unserem Ma Dejin.
Und der Bericht von dem Ersteren, also Ma Huan, war das auch auf Arabisch?
Nein, der war auf Chinesisch. Der war für die chinesische Mehrheitsgesellschaft geschrieben und Mekka war da drin eigentlich nur ein ganz kleines Unterkapitel unter den vielen, vielen, vielen Länderbeschreibungen des Indischen Ozeans. Also der schreibt 5 oder 10 Mal so viel über Städte in Indien, als er über Mekka schreibt. Aber er schreibt so, dass man schon ziemlich deutlich sehen kann, dass entweder er selber da gewesen ist oder er sich hier auf jemanden stützt, der explizit für ihn aus Mekka berichtet hat. Also das war kein irgendwo Hörensagen mit großem zeitlichen Abstand oder über mehrere Stationen. Das ist auch im Wesentlichen alles akkurat und korrekt, was er da berichtet.
Ja, und unterscheidet sich das in dieser Schwerpunktsetzung von Hadsch-Berichten, die wir aus der islamischen Welt kennen?
Jetzt ist es natürlich so, dass wir aus der islamischen Welt natürlich sehr viele Hadsch-Berichte kennen. Zusätzlich muss ich noch zugeben, dass es wahrscheinlich auch sehr viele Menschen gibt, die aus diesen Hadsch-Berichten aus der islamischen Welt viel mehr kennen, als ich kenne. Aber grundsätzlich denke ich mal, dass die Hadsch-Berichte, also wenn ich das jetzt vor allem mit Mardechin vergleiche, die wir aus der islamischen Welt kennen, teilweise tatsächlich auch spiritueller geprägt sind, ausführlicher sind, vielleicht weniger auf geografische, praktische Aspekte eingehen, weil vielleicht auch, weil diese Umgebung des Nahen Ostens eben gar nicht so fremd ist, sodass die Länge der Reise, die Andersartigkeit der Gegend vielleicht gar nicht diese große Rolle spielt, denn das ist letzten Endes ja doch eine Gegend, die zumindest in der imaginären Geografie jedes einzelnen Muslims im Nahen Osten doch sehr präsent und sehr zentral ist. Also es wird immer gerne so als the center out there gesehen, also aus der chinesischen Perspektive, dass man sagt sozusagen, man ist sich in seinem religiösen Verständnis sehr bewusst, dass Mekka ein ganz, ganz, ganz zentraler Ort ist, um den sich so alles dreht. Gleichzeitig ist es aber auch so fast der am weitesten entfernte Ort, den man sich irgendwie vorstellen kann. Also man empfindet sich da selber so ein bisschen als jemand, der so am Rand einer Zentrifuge sitzt und eben wirklich am weitesten von allen entfernt ist.
Und gab es denn andere Formen von Reiseliteratur über den Nahen Osten oder vielleicht auch über Zentralasien?
Zentralasien, ja. Da haben wir einen Reisebericht auch aus der Ming-Zeit, zum Beispiel von einem gewissen Chen Cheng, der also nach Herat gereist ist, auch im 15. Jahrhundert in Diensten des Kaisers Yongle. Und der eigentlich einen ganz ähnlichen Bericht wie Ma Huan schreibt, der sehr stark geografisch geprägt ist. Wir haben auch schon viel frühere Berichte über den Nahen Osten. Das sind dann oftmals vielleicht nicht direkt von Seereisenden geschrieben, aber die werden dann in den Hafenstädten aufgezeichnet. Also in der Song-Zeit zum Beispiel haben wir das Dao Yi Zhi Lue, also das heißt so der kurze Bericht über die Barbaren von den vielen Inseln, die irgendwo in anderen Teilen der Welt sind. Der geht auch schon sehr weit. Also man muss sich das so ein bisschen von der imaginären Geografie des vormodernen China her so vorstellen. Also man hat so sowieso so ein bisschen diese Vorstellung, dass eigentlich der größte Teil der Welt eigentlich durch China umfasst ist und dann diese ganzen fernen Länder, das sind irgendwie so kleine Inseln am Rand. Also das heißt, da gibt es manchmal sogar so ein bisschen die Tendenz zu sagen, naja, wenn wir eben die Weltgeografie beschreiben, dann beschreiben wir sozusagen den Indischen Ozean halt im Kapitel Guangzhou kurz noch mit, weil das ist ja dann gleich hinter Guangzhou, wenn man noch ein Stück weiter geht, da ist da der ganze Rest.
Guangzhou ist wo?
Also Guangzhou Kanton in der Nähe von Hongkong, Macau, am Pearl River Delta oder Quanzhou in Fujian. Also dass man einfach dann so ein bisschen da, wo die Leute eben mit dem Schiff normalerweise losfahren, wenn sie zu diesen ganzen komischen kleinen Ländern hinfahren sozusagen, dann das ist natürlich nicht die muslimische Perspektive. Die gibt natürlich dann Mekka ein viel größeres Gewicht, aber es ist so eine grundsätzliche imaginäre Geografie, die da mitschwimmt eigentlich. Das ist also hinter den Grenzen Chinas gar nicht mehr so wahnsinnig viel weiter geht, dass diese anderen Länder eigentlich viel näher dran und viel kleiner, aber auch nicht so wahnsinnig wichtig sind. Also schon interessant, aber kurios.
Ja, okay. Und gehörten dann echte Inselstaaten oder Länder in der Zeit auch zu dieser Peripherie-Idee? Also ich weiß gar nicht, wusste man von Japan, gab es da Kontakt zu?
Ja, man wusste von Japan. Also es war auch jetzt gerade in der Zeit, über die wir reden, gab es recht rege Seehandel mit Japan. Ein Inselstaat, der auch immer einen gewissen Bezug hatte, auch durch den Silberhandel zum Beispiel, waren die Philippinen, also Manila, Luzon. Das waren eben dann auch die Kontakte dort mit den spanischen Kolonialherren. Man hatte Kontakte mit Indonesien, also bis zur Straße von Malakka hat man auch Junkenhandel betrieben. Also diese Inselwelt, die war schon bekannt.
Okay. Junkenhandel ist was?
Man sagt das gern so ein bisschen im Gegensatz zu dem aufkommenden Handel mit europäischen Schiffen im 16. Jahrhundert, also der Handel, der dann eben auf hoher See mit chinesischen Schiffen durchgeführt wurde.
Ah, okay. Also das ist ein Eigenname für eine Schiffsart?
Ja, also eine Junke ist so ein traditionelles chinesisches Segelschiff, genau.
Ah ja. Okay, also das heißt, man sah sich so als Großteil der Welt und alles andere ist sozusagen Peripherie.
Genau, da gibt es auch so ein paar ganz schöne Karten, die das sehr gut visualisieren. Aus der Ming-Zeit vor allem, aber die dann durchaus auch später noch Verwendung gefunden haben. Also können wir jetzt im Podcast nicht so gut zeigen, aber...
Naja, wenn wir die Bilder hätten und sie öffentlich zugänglich wären, dann schon.
Dann gucke ich, dass ich ein paar schöne Karten besorgen kann, wo man das sehr schön sieht.
Hervorragend. Dann kann das auf jeden Fall in die Shownotes und in die Kapitel. Wenn Personen das jetzt hören, können sie das sehen, wenn wir welche gefunden haben. Genau, sehr schön. Okay, also das heißt, es wurde viel geschrieben und die Gebiete des Nahen Ostens waren bekannt, aber Hadsch-Berichte waren jetzt tendenziell eine Seltenheit.
Genau, und das Detaillevel, zu dem sie bekannt waren, war auch kein besonders hohes. Da gab es halt Namen dafür und man wusste, dass es die gab und ja.
Ja, dann gucken wir uns doch mal den Bericht an, den Sie auf jeden Fall kennen und wir jetzt auch kennenlernen. Der Verfasser Ma Dixin, können wir den erstmal so ein bisschen kennenlernen, wenn es was zu ihm zu wissen gibt? Also wann lebte er, woher kam er?
Also seine Lebensdaten, die erstrecken sich von 1794 bis 1874. Also er war, glaube ich, wirklich in diesem Sinne ein Kind des langen 19. Jahrhunderts. Also geboren in dieser Blütezeit der Qing und dann eben auch ein Zeuge zahlreicher Entwicklungen, der im doch recht hohen Alter für diese krisenhafte Zeit auch von 80 Jahren exekutiert wurde, im Übrigen enthauptet wurde 1874. Er stammte von seiner Familie her aus der Region um Dali, das ist im Westen von Yunnan, an diesem wunderschönen großen Erhai-See. Also das ist eine der landschaftlich schönsten Gegenden von China überhaupt. Da kommt er her. Er war aus einer Familie, die ja nicht begütert war, aber vielleicht doch schon zu den eher gebildeteren oder eher vielleicht lokal etablierteren Familien gehörte. Und wie das bei eben so vielen Hui-muslimischen Gelehrten in China gewesen ist, hatte eben diese zweigleisige Erziehung, dass er einerseits muslimische Erziehung, andererseits aber auch reichliches Hintergrundwissen eben über diesen konfuzianisch-chinesische Kultur gehabt hat. Wir wissen über seine jungen Jahre nicht so wahnsinnig viel, aber zum Beispiel, dass er in Xi'an eine muslimische Ausbildung zum Imam, also zum Ahong, heißt das dann, also Achund, das persische Wort, genossen hat.
Mhm. Sie hatten jetzt gerade Hui-muslimisch gesagt. Ist das ein Begriff für diese Zweiteiligkeit? Oder?
Hui ist der heute in China gängige Ausdruck für Muslime als ethnische Minderheit. Also das heißt, das ist so ein bisschen ein Kombinationsterminus aus einer teilweise tatsächlichen, teilweise auch vielleicht ein bisschen spekulativen familiären Herkunft, sei das so früh es auch immer gewesen sei, aus dem Nahen Osten und einer kulturellen und religiösen Prägung durch den Islam. Man verwendet das heute im modernen China oftmals lieber diese ein bisschen ethnische Zuordnung, gerade weil man ja eigentlich der Religion zumindest sagen wir, in einer sozialistischen Gesellschaft nicht so große Definitionshoheit überlassen sollte. Deswegen hat man da diesen so ein bisschen zweiteiligen Begriff. Der Begriff selber ist schon viel älter, also auch die Manjus haben Muslime schon als Hui bezeichnet. Er geht so etwa aufs Mittelalter zurück. Unter Umständen gibt es eine Verwandtschaft zwischen dem Begriff Hui und Uiguren, aber das ist spekulativ. Genau, das ist aber auf jeden Fall so ein ethnoreligiöser Terminus.
Ja, genau. Also er kam aus West-Yunnan und hat sich zum Imam ausbilden lassen. Und Xi'an ist da in der Nähe gewesen.
Xi'an ist dann ein gutes Stück weiter nordöstlich. Das ist also zur Han- und Tang-Zeit die alte Hauptstadt Chinas gewesen. Das ist also, wenn man an Xi'an denkt, denkt man heute vielleicht hauptsächlich an die Terrakotta-Armee. Genau, aber eben Xi'an war auch ein wichtiges Zentrum der muslimischen Kultur. Heute gibt es noch ein sehr schönes, historisch relativ intakt erhaltenes muslimisches Viertel mitten in der Innenstadt von Xi'an. Das ist zum einen berühmt, weil man da ganz leckeres muslimisches Essen essen kann. Zum anderen findet sich da auch eine sehr große und sehr sehenswerte Moschee, die vielleicht ganz bekannt ist. Und wahrscheinlich war es tatsächlich, das kann man nicht genau sagen, in dieser Moschee, wo er tatsächlich zumindest einen Teil seiner Ausbildung genossen hat.
Mhm. Ja, und danach ist er dann wieder zurück in seine Ursprungsregion, oder?
Ja, danach ist er zurück in seine Ursprungsregion. Wir wissen wirklich relativ wenig über diesen Teil von seinem Leben. Wir wissen nur, dass er 1841 aufgebrochen ist, um diese Pilgerfahrt nicht nur nach Mekka, sondern an viele bedeutende Orte im Nahen Osten durchzuführen.
Ja, und in diesem wenigen Wissen, das über die Person vorhanden ist, sind da seine Sprachkenntnisse vielleicht irgendwo auch erwähnt?
Ja, er muss wohl Arabisch, Persisch und Chinesisch zumindest beherrscht haben, zumindest. Denn er hat wohl einen Großteil seiner eigenen Schriften hat er wohl zunächst auf Arabisch verfasst, das, was damals nicht ungewöhnlich war. Also dass gebildete Muslime Dinge, die mit Religion zu tun hatten, auf Arabisch verfasst haben. Mit Sicherheit ist allerdings wahrscheinlicher, dass tatsächlich Chinesisch eher seine eigentliche Muttersprache gewesen ist. Und wir wissen nichts über irgendwelche Versuche, die er unternommen hätte, die Beamtenprüfung zu machen. Wir wissen nicht, wie elegant er sich jetzt auf schriftlichem Chinesisch, was sich ja von mündlichem gesprochenen Chinesisch durchaus unterschieden hätte, wie elegant er sich jetzt da ausdrücken konnte oder ob er jetzt wirklich wie ein gebildeter Chinese seiner Zeit auch Kalligraphie beherrscht hätte oder so. Das entzieht sich unserer Kenntnis, aber auf jeden Fall wissen wir, dass er wohl in beiden Welten zu Hause war.
Mhm. Und diese Hajj, die er gemacht hat, also wenn er 1841 aufgebrochen ist, wann ist er wieder zurückgekommen?
1847, 48, also ich habe es jetzt gerade nicht ganz aufs Jahr genau, aber auf jeden Fall ist Anfang der 40er Jahre aufgebrochen, Ende der 40er Jahre zurückgekommen und war insgesamt etwa 7,5 Jahre unterwegs.
Okay. Und wahrscheinlich steht das im Bericht, insofern migrieren wir da jetzt so langsam rüber. Mhm. Aber wie ist denn das mit den Haupttransportmitteln, die ihn nach Mekka und Medina gebracht haben? War das eher per See oder?
Ja, er ist auf der Seeroute gereist und die Transportroute ist meines Erachtens sehr, sehr interessant, weil sie eben auch in sehr vielen Teilen genau die Ereignisse und Entwicklungen der Zeit widerspiegelt. Also er ist zunächst mal aus Dali, also aus seinem Heimatort, der heißt Fengchengzhuang, ist er zunächst mal auf einer Maultierkarawane aufgebrochen zur Grenze mit Myanmar, was damals ja schon, sagen wir mal, unter loser kolonialer, territorialer Kontrolle der Briten kam, allerdings noch nicht vollständig unter britische Kontrolle gekommen war. Also die nördlichen Teile waren damals noch Bestandteil des eigenen Königreiches. Er ist dann zunächst mal, wie er das, glaube ich, selber schreibt, irgendwie auf schmalen Pfaden gewandert, ein Stück weiter, bis er eben ins Tal des Irrawaddy und seiner Zuflüsse gekommen ist und ist dann auf einem Schiff gefahren, was wohl Kupfer geschmuggelt hat, zunächst mal in die Hauptstadt des Königreichs Awa. Unterwegs berichtet er uns, wie er dann immer wieder in muslimischen Gemeinden die vorfindet, vermutlich auch dort Unterschlupf gefunden hat immer und kommt dann auf jeden Fall nach dieser langen Flussreise nach Rangoon, was dann zu diesem Zeitpunkt schon britisch war und wo er dann, sobald der Monsun es zulässt, mit einem britischen Linienschiff zunächst mal nach Kalkutta fährt und von Kalkutta um Indien herum zunächst mal auf einem wohl indischen oder arabischen Schiff nach Mokka, Al-Mukha.
Das ist wo?
Das ist im heutigen Jemen, also eine Küstenstadt im heutigen Jemen, die damals unter holländischem Einfluss gestanden haben muss. Und er ist dann nochmal mit einem Schiff gefahren. Er ist dann auf einer Kamelkarawane von Jidda nach Mekka und dann weiter nach Medina, dann wieder zurück nach Jidda. Er ist dann auf dem Schiff übers Rote Meer übergesetzt nach Qusair, dann wieder mit der Kamelkarawane ins Niltal, mit dem Schiff dann nach Kairo, weiter runter ins Delta, dann wieder mit verschiedenen Schiffen, unter anderem auch ganz interessant mit einem Dampfschiff, weitergefahren nach Istanbul. Und von dort aus dann natürlich wieder mit dem Schiff zurück an die Levante über Zypern. Er hat dann Palästina durchquert, verschiedene Orte besucht. Er ist dann wieder nach Ägypten gekommen, ist dann von Ägypten wieder mit dem Schiff nach Mekka gefahren, ist von Mekka dann wieder nach Jidda, von Jidda anschließend dann wieder über Guangzhou zurück nach Yunnan gekommen. Also vielleicht ganz interessant zu sehen, dass er auf seiner Reiseroute aus China nach Mekka eben den Weg durch Myanmar gewählt hat. Der Grund dafür liegt darin, dass das genau die Zeit des ersten Opiumkrieges gewesen ist und der hat eben genau an der Mündung des Perlflusses in Guangzhou gewütet und deswegen hat er diese Region gemieden. Auf dem Rückweg war der aber vorbei und dann ist er dementsprechend die vergleichsweise leichtere Route über den Perlfluss gekommen. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass er auf dem Rückweg einen einjährigen Zwischenstopp in Singapur gemacht hat. Also wo er bei einer dort recht einflussreichen jemenitischen Familie aus dem Hadramaut gewohnt hat, die damals eine wahnsinnig tolle Büchersammlung dort gehabt haben, wo er dann auch Bücher kopieren, lesen, eventuell auch übersetzen konnte und seinen vielen Interessen nachgehen konnte, die sich wohl auch nicht nur auf die Religion beschränkt haben.
Ja, Hadramaut ist im Südosten Jemens.
Genau. Ich glaube, man nennt oftmals diese Händler, die aus dem Jemen kommen und die wir in Südostasien manchmal antreffen, grundsätzlich Hadrami. Also das kann auch bedeuten, dass die aus anderen Teilen vom Jemen kommen. Ja, ja.
Ja, da möchte ich auch direkt noch ein paar Verweise machen, zum Beispiel auf Jeddah. Das haben wir in der 30. Folge als Tor zu Mekka tatsächlich, also unter anderem, weil das halt so eine wichtige Transportstation war, behandelt und war auch eine sehr lebendige Metropole. Und gerade auch als Sie das Dampfschiff erwähnten, die Infrastruktur oder Reisemöglichkeiten hatten wir in der 57. Folge beleuchtet. Und als Sie vorhin vom Jemen sprachen, ach nee, das war Ostafrika, das hat mir. Okay, das ist eine andere Folge. Aber okay, also er hat auf jeden Fall sehr viel gesehen in den Jahren, die er unterwegs war. Und wenn wir uns mal dem Text, den er dann hinterlassen hat, widmen, wie lang ist der so ungefähr? Also ist das ein Riesenteil oder irgendwie so ein Fünfzeiler?
Das ist eigentlich ein sehr handlicher Text. Also ich habe jetzt nicht die genaue Seitenzahl, aber wenn ich den jetzt so vor Augen habe, wie ich den damals gelesen habe, das sind etwa 100 Seiten, die allerdings recht großzügig, also mit recht großer Schrift bedruckt sind. Das ist wirklich kein dicker Schmöker, sondern eher eine Einführung in das Thema. Ja, vielleicht auch zu dem Text selber. Der Text, der uns heute vorliegt, ist nicht der Text, den er so damals verfasst hat, sondern das ist eine Holzblock-Druckversion, die sein Schüler Ma'an Li 1861 angefertigt hat. Das ist also gut 10 Jahre später und der, die dann auch wohl nochmal 30 Jahre später nochmal gedruckt wurde. Diese Version ist auf Chinesisch. Es ist ganz interessant zu sehen, dass hier ein großer Wert gelegt wird auf den korrekten Umgang mit Namen in anderen Sprachen. Denn alle Namen, die außerchinesische Personen, Phänomene oder Orte bezeichnen, sind neben Chinesisch auch auf Arabisch beschriftet. Also das heißt, die chinesische Holzdruckplatte wurde hier zusätzlich noch mit arabischen Zeichen versehen. Interessanterweise auch diejenigen Orte, bei denen die ursprüngliche Schrift weder chinesisch noch arabisch gewesen wäre. Also zum Beispiel der Name des Schiffes, auf dem er gefahren ist, das war die Carnatic. Und das stand dann eben einmal Karnatik und einmal Kalinati auf Chinesisch, aber nicht nochmal irgendwo in lateinischer Schrift. Also man ist davon ausgegangen, sozusagen mit meinem Arabisch und meinem Chinesisch kann ich das immer beides angeben. Sehr interessant ist auch, er ist extrem präzise, was Daten angeht. Alle Orte, die er erreicht, da gibt er sein Datum an, wann er dort ankommt und er gibt es immer in der chinesischen Zählung und in der muslimischen Zählung an, also nach dem Jahr der Hijra und nach den entsprechenden chinesischen Regierungszeiten und den jeweiligen Kalendern. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt, dass solche Kalenderzählung, Astronomie, das sind so alles Themen, die für ihn wichtig sind. Und das schlägt sich dann auch in dem Bericht nieder.
Und der eigentliche Text war aber auf Arabisch, weil Sie ja sagten, dass er alles auf Arabisch verfasst hat, oder?
Ja, es gibt Hinweise darauf, dass der wohl auf Arabisch gewesen sein muss, wobei der heute nicht vorliegt. Wir haben nur diese chinesische Übersetzung, wobei es gibt immer wieder Spekulationen darüber, dass der eigentlich noch irgendwo liegt. Also manche Leute sagen, der müsste eigentlich in der Nationalbibliothek in Kairo in irgendeiner Ecke liegen. Aber er ist nicht wirklich gefunden worden bisher. Vielleicht, wenn irgendjemand diesen Podcast hört und ihn irgendwo bei sich zu Hause liegen hat, der möge sich bitte bei mir melden. Also wir arbeiten heute mit der Druckversion von Ma'an Li. Und
aber wie kommt's, dass gedacht wird, dass er auf Arabisch original verfasst hätte sein können? Also hat er so irgendwelche Besonderheiten in der Sprachgestaltung oder so?
Das ist in einem der Paratexte, ist das erwähnt. Da steht dann eben drin, Ma'an Li hat ihn ins Chinesische übersetzt und drucken lassen. Also das heißt, das ist schon wohl so zu verstehen, dass der Text in irgendeiner anderen Sprache gewesen sein muss und spricht einiges dafür, dass es dann doch Arabisch gewesen wäre.
Paratexte sind
also Vorwort oder Nachwort oder sowas in die Richtung.
Ah, okay, ich kenne das vor allem so als zum Beispiel Besitzvermerke. Also wenn ich das Manuskript irgendwann besessen hätte, hätte ich reinschreiben können, na, der hat es in Berlin besessen.
Ah, das würde man wahrscheinlich gerade im Manuskript auch als Paratext bezeichnen, ja, bestimmt. Also alles, was halt nicht so zum Haupttextkorpus gehört, genau.
Ja, okay, also eventuell auf Arabisch, auf jeden Fall vorliegend auf Chinesisch.
Also er hat sehr, sehr viel geschrieben insgesamt. Also es war nur eins von ganz vielen Werken, die er verfasst hat. Die anderen Werke waren im Wesentlichen alle entweder Einführungswerke in die islamische Glaubenspraxis oder so philosophisch-religiöse Werke, die den Fragen nachgegangen sind, wie können wir eine gute Synthese zwischen konfuzianischer Staatsreligion und islamischer Lebenspraxis finden. Und dann hat er eben auch noch einiges über Astronomie geschrieben. Das war auch ein Steckenpferd von ihm. Genau, also das heißt, das Taudin Tudzi war tatsächlich nur eines von vielen Büchern, die er geschrieben hat. Und es gibt zahlreiche von seinen Büchern, die wohl ursprünglich auf Arabisch geschrieben wurden und die anschließend von Ma'an Li dann gedruckt wurden. Da hat das Taudin Tudzi so ein ganzes Paket von Werken dazugehört, die eben entsprechend gehandhabt wurden.
Ja, und wie ist das aufgebaut? Also chronologisch einfach nur an dem Datum war ich da und da und dann folgte das nächste oder hat er das irgendwie thematisch gruppiert?
Also es ist übersichtlich und gut zu lesen. Es ist kein literarischer Hochgenuss. Es ist relativ trocken. Und das hat auch seinen Grund durchaus. Ich glaube, das ist in keinster Weise so, dass er nicht in der Lage gewesen wäre, spannender zu schreiben, sondern er hat auch seine eigene Zielsetzung mit diesem Text verfolgt. Und diese Zielsetzung, die war schlichtweg, er wollte informieren. Er wollte den anderen Muslimen in Yunnan, den anderen Muslimen in China mitteilen, wenn ihr nach Mekka gehen wollt, genauso hat es bei mir funktioniert, genauso könnte es auch bei euch funktionieren. Also das heißt, er wollte im Grunde genommen mit einem ganz lesbaren, simplen und gut zu verbreitenden Text davon berichten, dass dieser Pfeiler des islamischen Glaubens durchaus umsetzbar ist, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man so weit weg von Mekka angesiedelt ist. Und ich glaube auch die Art und Weise, wie er schreibt, er war in keinster Weise darauf aus, sich ein eigenes Denkmal zu setzen oder sich selbst irgendwo zum Helden zu verklären. Er ist, glaube ich, als ein ziemlicher Held gesehen worden, als er zurückgekommen ist. Aber dieses Buch war, glaube ich, um wirklich als Hagiografie zu dienen, viel zu trocken.
Und hat er diese Zielsetzung in irgendwie einer Einleitung formuliert?
Das ist sehr, sehr interessant. Er hat nicht in seinem Buch das vertreten, aber er hat in anderen Werken, die er geschrieben hat, was das Thema Pilgerfahrt anging, einen ganz anderen Ton angeschlagen, als das bedeutende muslimische Autoren vor ihm getan haben. Und da hat Christian Petersen, ist jemand, der über Mardechin und andere Autoren aus dieser Zeit in China forscht, hat das sehr schön beschrieben. Also, dass es tatsächlich eine Entwicklung des Blickwinkels auf die Pilgerfahrt in China gibt. Und zwar, es gibt diese, das nennt sich Han Kitab, Schrifttradition im muslimischen China. Also Han, wie eben die Han-Chinesen, und Kitab, arabisch für das Buch. Das ist im Grunde genommen so eine gewisse Syntheseliteratur, die sich damit beschäftigt, wie kann ich gut leben, gut mein religiöses Leben und mein privates und mein sonstiges Leben einrichten, wenn ich sowohl Chinese als auch Muslim bin. Und diese Han-Kitab-Literatur, die setzt sich eben gerade immer mit diesen Fragestellungen auseinander. Und über die Art und Weise, wie die über die Pilgerfahrt berichten, kann man sehr viel erkennen. Das ist zunächst mal vielleicht als der große Repräsentant des 17. Jahrhunderts, Wang Dai-yu, dann im 18. Jahrhundert Liu Zhi und eben im 19. Jahrhundert durchaus Ma Dechin. Und wir sehen im Wang Dai-yu, wenn er über die Pilgerfahrt schreibt, schreibt er vergleichsweise knapp. Und er schreibt im Wesentlichen nur, dass jeder Muslim sich im Klaren sein muss, dass die Pilgerfahrt ein ganz zentraler Pfeiler des Glaubens ist. Er geht aber dann eigentlich gar nicht so sehr darauf ein, wie man das jetzt eigentlich wirklich machen soll oder auf diese praktischen Hindernisse, einfach weil für seinen normalen Leser das sowieso so weit entfernt ist, dass er da wahrscheinlich gar nicht groß drüber nachdenkt. Dann im zweiten Schritt Liu Zhi, 100 Jahre später, schreibt ausführlicher über die Pilgerfahrt. Er schreibt auch, dass es ein wichtiger Pfeiler ist, den man eigentlich haben sollte. Er fügt dann allerdings hinzu, dass sowohl im Koran als auch im Hadith es diverse Erklärungen gibt, unter welchen Bedingungen man nicht zur Pilgerfahrt gehen muss. Also zum Beispiel, wenn man sich um seine alten Eltern kümmern muss, wenn man nicht die entsprechende physische Konstitution hat, wenn einem das Geld fehlt, wenn der Weg zu schwierig ist. Also er gibt praktisch den chinesischen Muslimen autorisierte Argumente an die Hand, warum es okay ist. Zwar es schade zu finden, dass man nicht nach Mekka kann, aber eben nicht zu können. Und er bietet dann auch Sachen an. Er sagt dann zum Beispiel Dinge wie, morgens und abends nach seinen alten Eltern zu sehen, ist auch eine Art von Pilgerfahrt. Was ganz interessant ist, weil das wirklich eine sehr konfuzianische Denkweise ist, die kindliche Pietät. Oder dass er alle möglichen gottgefälligen Werke anführt, die auch alle wie kleine Pilgerfahrten sind. Und dann kommt Ma Dejin. Er schreibt ein wichtiges Werk, Ming De Jing, also das Buch von der strahlenden Tugend. Da ist er von seiner Pilgerfahrt selber zurück und er schreibt, es ist nicht so, man kann das machen. Es kriegt zwar vielleicht nicht jeder hin, aber wer genug Geld und einen halbwegs gesunden Körper hat, der kann das machen. Schaut, ich habe es auch gemacht. Und da hat er durchaus einen gewissen Einfluss auf die muslimischen Gesellschaften damit. Denn gut, wir haben natürlich noch diese ganzen Krisen und Rebellionen und alles. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass mit der Mitte des 19. Jahrhunderts das tatsächlich beginnt, dass mehr chinesische Muslime diese Pilgerfahrt wagen. Das nimmt zu zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Eben auch, weil die Transportmittel einfacher werden, weil vielleicht die Kommunikation und der Informationsfluss über die verschiedenen Teile der islamischen Welt einfacher wird. Aber ein Grund ist unter Umständen doch auch, dass jemand wie Ma Dejin dieses Taosin Tuji schreibt, dass das dann auch gedruckt und verbreitet wird und dass er dann eben auch in Schriften wie der Ming De Jing zum Beispiel schreibt, die Anforderung für den Muslim, einmal im Leben nach Mekka zu gehen, das ist keine rein theoretische Forderung. Das ist etwas, was man machen kann und was man, wenn man keinen guten Grund hat, es nicht zu tun, auch machen sollte. Also
an der Stelle vielleicht noch eine kurze Erklärung. Sie hatten vorhin von Hadith gesprochen, die auch angeführt wurden zur Begründung. Das sind die überlieferten Aussprüche des Propheten. Und das haben wir einzeln beleuchtet in der 49. Folge, also wenn man da nochmal in diese Welt einsteigen mag. Ja, okay, also das heißt sozusagen der realistischere oder pragmatischere Ansatz von Ma Dejin könnte dazu beigetragen haben, dass sich das dann auch mehr Leute getraut haben, plus dass es einfacher geworden war.
Genau. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wiederum dazu führt, dass dadurch, dass mehr chinesische Muslime zur Pilgerfahrt und in den Nahen Osten gehen, dass natürlich auch wieder neue Verbindungen entstehen, dass zum Beispiel Bücher mit zurückkommen, dass Bücher übersetzt werden, dass Netzwerke entstehen. Also das heißt, man kann durchaus sagen, dass mit Sicherheit nicht nur er und nicht nur durch seine Pilgerfahrt, aber dass er sozusagen auch ein Element einer Bewegung war hin zu einem stärker politisch denkenden Islam auch in China, der sozusagen nicht nur, wie vielleicht die ursprünglichen Autoren des Han Kitab gesagt haben, okay, wir sind jetzt halt sowohl Muslime als auch Chinesen, wir müssen uns irgendwie arrangieren, sondern die tatsächlich gesagt haben, wir sind Teil einer ganz großen weltweiten Gemeinschaft hier. Sobald wir zum Indischen Ozean kommen, sobald wir nach Mekka kommen, sehen wir, dass wir im Grunde genommen nur ein etwas weit entfernter Teil von etwas ganz Großem sind und dass da auch ein anderes, fast möchte man sagen, globales Gemeinschaftsgefühl dann entsteht.
Ja, und jetzt aber konkret auf den Bericht bezogen. Also Sie hatten ja gesagt, es gab jetzt keine Einleitung, in der gestanden hätte, das ist mein Ziel und hiermit formuliere ich das explizit. Was sehe ich denn zuerst, wenn ich das aufschlage? Also ich bin in Dali und fahr los, oder?
Also natürlich habe ich zunächst mal die Einleitung von Ma Anli, wenn ich das aufschlage, denn in der Regel wird das Buch, was mir vorliegt, eben nicht die Handschrift sein, sondern wahrscheinlich der Druck. Das heißt, in dem wird zunächst mal darauf eingegangen werden, dass doch Ma Dejin eine ganz besondere Lichtgestalt des muslimischen und des muslimisch-chinesischen Denkens ist und dann, dass er eben auch derjenige ist, der diese große Reise unternommen hat und so weiter. Wobei dann der eigentliche Text erstaunlich schnell tatsächlich einsteigt in den Tagebuchstil und in den Protokollstil und dann wirklich beschreibt, am so und so fehlten, gingen wir von so und so nach so und so auf dem Maultier Und dann kamen wir in die Stadt so und so und in der Stadt so und so sind die meisten Muslime von dieser Rechtsschule. Wir blieben 3 Tage, dann stiegen wir aufs Schiff und weiter am so und so fehlten nach so und so und so weiter. Also es ist wirklich sehr übersichtlich und sehr protokollarisch gehalten.
Mhm. Und sind das immer ähnliche Informationskategorien, die er pro Ort angibt? Oder gibt es an einigen Orten, wo er vielleicht länger bleiben musste, weil irgendwas an Transport nicht ging, dann irgendwie besser eingetaucht ist oder so in den Ort?
Wir können nicht grundsätzlich sagen, je länger er wo geblieben ist, desto mehr hat er geschrieben. Also er ist zum Beispiel 4 Monate in Rangoon gewesen und er hat, glaube ich, so 3 Zeilen darüber geschrieben. Wohingegen, was ich auch wirklich sehr interessant finde, ist, dass während dieser Bericht ja ganz eindeutig ein Hadsch-Bericht ist, das Kapitel über Istanbul viel, viel ausführlicher und auch eigentlich viel lebendiger geschrieben ist als das Kapitel über Mekka. Denn man hat schon den Eindruck gehabt, dass dieses Osmanische Reich es ihm schon durchaus ein Stück weit angetan hatte und diese beeindruckende Hauptstadt des Osmanischen Reichs, Istanbul. Und ich glaube, da kann man auch sehen, dass er da tatsächlich dieses Trickmuster ein bisschen verlässt, tatsächlich nur über religiös relevante Dinge und nur über Transportmittel und Reisebedingungen zu berichten, sondern in Istanbul haben wir doch einige Erzählungen, sehr schön zu lesen ist, das mag ich sehr, die Stelle ist, wo er vom osmanischen Sultan als einer von natürlich zehntausenden Gästen zu einer Hochzeitsfeier auf der asiatischen Seite von Istanbul in Üsküdar eingeladen ist und als ein besonderer Höhepunkt dieser Hochzeitsfeier steigt ein Heißluftballon auf. Und dieser Heißluftballon, der fliegt dann halt hoch und alle schauen wie gebannt zu. Und er beschreibt das dann und vielleicht kann ich das hier zitieren, wie er das beschreibt. Ich übersetze das jetzt so ein bisschen en passant ins Deutsche. Also er sagte, ich sah zahlreiche spannende und interessante Dinge. Ich sah ein fliegendes Schiff, das in die Luft aufstieg und ein Mann stand in ihm drin und es hatte ein Windsegel, das sah aus wie eine Wassermelone und das war ganz und gar rund. Und durch den Wind stieg es auf vom Boden und der Wind blies sein Segel auf und füllte es, bis es aussah wie eine Blase. Und das Boot trug den Mann aufwärts so weit, bis er durch das bloße Auge nicht mehr gesehen werden konnte. Und nach einer Weile konnte man es sogar mit einem Fernglas, einem Tianli Jing, schreibt er hier, einem Fernglas, einem 1000-Meilen-Spiegel, nicht mehr sehen. Und die Leute sagten, normalerweise, wenn so ein Schiff aufsteigt, dann wird es innerhalb eines Tages wieder irgendwo in der Nähe des Ortes, von wo es aufgestiegen ist, landen, manchmal auch ein bisschen weiter weg. Und dieses Mal kam das fliegende Schiff aber nicht zurück und uns hat auch keine Information darüber erreicht, wo und wann es gelandet ist. Also er nutzt das jetzt nicht, um irgendwo die besondere technische Überlegenheit der Osmanen da herauszustellen als Muslime oder sowas. Man hat durch den Eindruck, das beeindruckt ihn einfach. Das ist so eine gewisse Kuriosität. Er trifft, glaube ich, auch in Istanbul so ein bisschen dieses wirklich frühe, moderne 19. Jahrhundert dort an. Und das fasziniert ihn. Und gerade dieser Blick in den Himmel, dass da jemand aufsteigen kann und auch alles, was mit den Himmelskörpern zu tun hat, das ist immer was, was er eben wirklich sehr spannend findet. Im Übrigen ist es so, dass dieser Aufstieg dieses Heißluftballons, natürlich haben wir da auch andere Quellen darüber. Also wir wissen heute, dass das sich um den italienischen frühen Ballonpionier Antonio Comaschi gehandelt hat, der tatsächlich zu dieser Hochzeit der Sultanstochter nach Istanbul eingeladen worden ist, um dort seinen Luftballon aufsteigen zu lassen, dass das alle sehen können. Ja, er hat dann dort auch Einladungen an den Hof des Sultans gehabt. Man hat ihm die Schatzkammer des Sultans gezeigt. Das ist eine ganz interessante Sache, weil das steht zwar nicht explizit da, aber es ist denkbar, dass weil es in den Schatzkammern des Sultans in Istanbul tatsächlich sehr viele chinesische Objekte gibt, dass man vielleicht speziell die auch zeigen wollte. Und er beschreibt das dann, das ist auch wieder sehr schön zweigleisig. Er wählt dann eine Formulierung und sagt, das ist also eine wahnsinnig tolle Schatzkammer dort. Dort gibt es Kostbarkeiten mehr als die Sandkörner am Ufer des Ganges. Und das ist eine Formulierung, die sehr buddhistisch ist. Aber vermutlich ist das einfach eine im Chinesischen seiner Region und seiner Zeit gängige Formulierung. Das muss nicht unbedingt was zu bedeuten haben. Ja, Das ist ganz schön. Er hat dann auch ein Zusammentreffen mit einem Berater des Sultans, wo er beeindruckt davon ist, dass der alle möglichen Nachrichten aus China kennt. Also er weiß zum Beispiel, dass der Perlfluss eine Überflutung gehabt hat, und dann fragt er ihn, woher weißt du das? Und er sagt, das haben die Briten mir erzählt. Also das heißt, Istanbul ist dann wirklich so auch ein bisschen der Ort, wo er dieses Neue, dieses Vernetzte, dieses auch technisch sich entwickelnde 19. Jahrhundert trifft und, glaube ich, durchaus schätzt. Da bleibt er auch einige Monate.
Okay. Und das ist der einzige Ort, bei dem er solche Eindrücke aufschreibt?
Solche Eindrücke, die von Modernität zeugen, im Wesentlichen ja. Er schreibt auch in Kairo darüber, dass Muhammad Ali Pascha dort eine gute und erfolgreiche Regierungsform hat. Und er schreibt über einen neu angelegten Kanal und sowas. Aber das ist ein bisschen weniger spektakulär und, glaube ich, für ihn auch ein klein bisschen weniger beeindruckend. In Kairo beeindruckt ihn dann eher die Azhar-Universität, wo er dann auch lange bleibt und mit vielen Leuten kommuniziert. Dass einige Szenen aus der Azhar-Universität nimmt er dann auch in einige andere Werke, die er geschrieben hat, mit auf. Ich glaube, Sidian Yaohui, wo er dann teilweise Dialoge mit anderen Religionsgelehrten in Ägypten reproduziert.
Okay. Und schreibt er irgendwas dazu, wie er das eigentlich alles finanziert?
Das ist eine hochinteressante Frage. Im Chaozin Fuji schreibt er kein Wort dazu. Allerdings haben wir eine andere historische Quelle, auf die wir zugreifen können in diesem Bezug. Und zwar ist das die französische Garnier-Expedition, die in den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts von Südostasien aus nach Yunnan vordringt. Und das ist die Spätphase der Pantai-Rebellion. Also das heißt, es ist eine unsichere Zeit und die Expedition ist in Gefahr sozusagen. Und man sagt, und das ist jetzt wirklich sehr interessant beschrieben dort, man sagt ihnen da, wenn ihr sicheres Geleit haben wollt durch die Region um Dali, dann müsst ihr zu Laubaba gehen. Laubaba ist der alte Papa, also der alte Vater. Und sie gehen dann zu diesem Laubaba und das ist ein Herr Ma. Dieser Herr Ma, den besuchen sie in seiner Residenz und er hat dort überall astronomische Geräte stehen. Und er begrüßt sie und berichtet ihnen davon, dass er selber vor Jahren die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hätte. Er zeigt ihnen sein Tagebuch und seine Aufzeichnungen und berichtet davon, dass er eben 7 Jahre unterwegs gewesen ist. Und dann kommt es zum Gespräch über das Thema und da fragen sie dann danach, wie er das denn finanziert hat. Und er berichtet, dass er in seiner Gemeinde und in den umliegenden Gemeinden insgesamt 45 Teil, also 45 Unzen Gold gesammelt habe. Das würden 765 Unzen Silber zu dieser Zeit entsprechen. Das ist eine ganze Menge Geld, damit kann man schon was machen. Und dass er damit sozusagen dann auf die Pilgerfahrt gegangen sei. Und man muss sich das so vorstellen, dass praktisch das auch so einer gewissen Logik folgt, dass diejenigen, die Spenden geben für diesen Plan, eine Pilgerfahrt durchzuführen, dadurch sozusagen ein kleines Stückchen mitpilgern können. Das ist eine durchaus typische Vorgehensweise. Man muss sich jetzt auch vorstellen, dass die Region um Dali, aus der er da gekommen ist, keine ganz und gar arme Region gewesen ist. Das gehört jetzt zwar sicher nicht zu den Economic Powerhouses in China, aber gerade in Händen von muslimischen Familien waren dieser ganze Maultier-Karawanenhandel mit Tee, mit allen möglichen Dingen, auch über die Grenze nach Myanmar. Und da haben es eine ganze Menge muslimischer Familien zu einem bescheidenen Reichtum gebracht. Und man müsste sich wohl vorstellen, dass diese Gelder dann eben auch aus diesen Einnahmen gekommen sind. Nichtsdestotrotz, obwohl er ganz gut versorgt gewesen ist, berichtet er auch davon, dass er auf seiner Rückfahrt dann tatsächlich pleite gewesen ist und zunächst mal nicht genug Geld gehabt hat, um die Reise fortzusetzen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass, was wir an anderer Stelle auch sehen, ist, dass er wohl in Istanbul und Kairo in großem Maße Bücher eingekauft hat.
Ach.
Und die auch hat verschiffen lassen. Und das könnte alles Geld gekostet haben. Auf jeden Fall, ihm hilft dann ein sehr reicher und einflussreicher jemenitischer Kaufmann in Singapur, den er also unter dem Namen Sayyid Omar benennt und bei dem er da wohnt und vor allem bei dem er seine hervorragende Bibliothek nutzen darf. Und das ist tatsächlich auch eine bedeutende Gestalt in der Geschichte Singapurs im 19. Jahrhundert, der heute wohl in Singapur sehr bekannt ist, also heute unter dem Namen Sayyid Omar al-Junayd. Also es gibt wohl auch Straßen und Plätze, die nach ihm benannt sind, heute in Singapur und der als einer der Großen in der Frühzeit der Stadt gilt. Ja, Genau, aber das ist also zu dem Thema der Finanzierung. Man muss vielleicht sogar sagen, dass er da vielleicht Glück gehabt hat, denn dass man auf die Pilgerfahrt gegangen ist, sein Geld alles ausgegeben hat, es nicht mehr nach Hause geschafft hat und irgendwo gestrandet und arm verstorben ist in der Fremde, war in früheren Zeiten, wenn man nach Mekka gegangen ist, manchmal eher die Regel als die Ausnahme. Also wir wissen auch, dass es tatsächlich in Mekka im 18. und 19. Jahrhundert und teilweise bis heute gewisse Diaspora-Gemeinschaften von Muslimen aus allen Teilen der muslimischen Welt gibt, die so mehr oder minder freiwillig dort geblieben sind, einfach weil sie die Rückreise nicht mehr finanzieren konnten und sich dann irgendwie dort niedergelassen haben. Und es gibt auch eine kleine chinesische Gemeinde und hat es eben auch durchs 19. Jahrhundert hindurch wohl immer gegeben, einfach von chinesischen Pilgern, die das Geld für die Rückreise nicht mehr hatten. Er beschreibt im Übrigen auch einen chinesischen Landsmann, über den wir überhaupt keine anderen schriftlichen Aufzeichnungen haben, berichtet er. Also was ganz interessant ist, weil wir eigentlich, wenn wir nur den historischen Quellen, die wir sonst haben, folgen, davon ausgehen müssten, dass er eigentlich der einzige Chinese auf breiter Flur ist. Er trifft aber zufällig einen Landsmann aus Shanxi, also auch aus der Gegend um Xi'an, den er mit dem Namen Ayub anspricht, also seinem muslimischen Namen, der wahrscheinlich auch einen chinesischen Namen gehabt hat und mit dem er sich abspricht, gemeinsam zurückzureisen und der dann am Abend der Abreise tragisch stirbt.
Oh nein. Aber das ist dann in Mekka oder?
Er stirbt in Mekka. Also Mekka hatte damals eine Cholera-Epidemie und sie sind beide an Cholera erkrankt und er, also Mardechin, hat sich erholt und wahrscheinlich ist es so, dass dieser Ayub dann an Cholera gestorben ist. Und das sind zwei oder drei Zeilen in seinem Buch, aber die auch so einen kleinen Blick hinter alles das geben in dieser Geschichte der Pilgerfahrt, was man vielleicht wirklich nur erahnen kann. Dass wir sagen jetzt, er ist vielleicht der dritte oder vierte Muslim oder fünfte Muslim aus China gewesen, von dem wir namentlich und schriftlich wissen, dass er dort gewesen ist. In Wahrheit sind es aber vielleicht doch jedes Jahr ein paar Hände voll gewesen, die auf irgendwelchen Wegen es hin, aber leider meistens nicht wieder zurückgeschafft haben.
Ja. Gab es denn noch irgendwelche anderen Nebensätze oder so Kleinigkeiten, die gerade in diesem stenografischen Stil dann hervortreten als etwas, was ihn vielleicht beschäftigt hat oder für Sie als Historiker interessant waren?
Ja, also das ist ganz interessant vielleicht, dass das auch in dem Chaozin Tuzi wieder so ein kleiner Nebensatz ist, dass er eben so ein bisschen beschreibt, wie die Tage und die Nächte in Singapur eigentlich ums Jahr rum immer gleich lang sind, weil das ja am Äquator liegt. Gut, das ist soweit keine besonders überraschende Beobachtung, aber dass er diese Geschichte wieder aufgreift, wenn er mit den Franzosen spricht. Und zwar ist das so, dass er davon erzählt, sagt, er hätte in Istanbul einen osmanischen Astronomen kennengelernt und mit dem sehr spannende Gespräche geführt. Und der hätte ihm gesagt, na, wenn er zurückfährt, dann soll er doch mal schauen, wenn er am Äquator vorbeikommt, das sind die Tage und die Nächte gleich lang. Und das könnte so ein bisschen tatsächlich gewesen sein, dass diese Idee, in Singapur ein bisschen länger zu bleiben, mit Themen, mit denen er sich beschäftigt hat, in der Astronomie in Istanbul zu tun gehabt haben könnte.
Ja. Und erwähnt an irgendeiner Stelle Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit den Menschen vor Ort?
Eigentlich nicht. Vermutlich, weil er auf den Pfaden, auf denen er unterwegs gewesen ist, immer entweder mit Chinesisch oder Arabisch oder ein bisschen Persisch wahrscheinlich durchgekommen ist. Und wenn nicht, dann wären irgendwelche anderen Muslime in der Nähe gewesen, die ausgeholfen hätten.
Und vielleicht sozusagen von wenig Berichten zu gar nicht? Also gibt es irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist, was sozusagen ausgespart wurde, nie erwähnt?
Ja, vielleicht kann man tatsächlich sagen, es sind fast jegliche Emotionen sind ausgespart. Also ich meine, er stirbt fast an Cholera, er reist um die halbe Welt, um das spirituelle Zentrum seines Glaubens zu erreichen, dem er sein ganzes Leben als Imam widmet. Und das hakt er alles also praktisch mit irgendwie Subjekt, Verb, Objekt setzen ab und das ist halt so. Also das muss nicht bedeuten, dass das ihm nichts bedeutet hätte. Natürlich nicht. Warum hätte er es denn auch sonst tun sollen? Es gibt mit Sicherheit auch irgendeine bedeutsame private Motivation für ihn zu sagen, er tut das jetzt. Also das ist mit Sicherheit nicht einfach nur aus dem Glaubenspfeiler geboren, sondern das ist auch in späteren Zeiten, also wo wir dann auch neuere Pilgerberichte haben, sehen wir das auch oft, dass diese Pilgerfahrten oftmals eigentlich einen ganz zentralen privaten Motivationspunkt haben. Also zum Beispiel, dass man einen wichtigen Familienangehörigen verloren hat und sich irgendwo neu ausrichten möchte oder dass man etwas selber getan hat, was man zutiefst bereut und wovon man sich reinigen möchte. Oder dass man irgendetwas erbitten möchte. Also diese enge Verknüpfung zwischen irgendeiner speziellen privaten Situation und der Entscheidung, ja, praktisch sein Leben aufs Spiel zu setzen, um auf die Pilgerfahrt zu gehen, das ist eigentlich üblich. Wir wissen aber nicht, was es in seinem Fall, wenn es das gegeben hat, was das gewesen wäre.
Ist vielleicht ein anderer Kanal für ihn oder dann die Form gibt das nicht her.
Ich meine, es sind unheimlich viele offene Fragen da. Ich meine, wir wissen auch nicht, wer tatsächlich die Leute gewesen sind, mit denen er an der Azhar kommuniziert hat. Das waren mit Sicherheit führende Personen ihrer Zeit, führende Intellektuelle. Wir können natürlich wissen, wer da gewesen ist, aber wir wissen es nicht wirklich. Wir wissen, dass er mit einem Ismael gesprochen hat. Wir wissen auch tatsächlich nicht, ob irgendwelche Schriften, die wir irgendwo in, vielleicht in Istanbul oder in Kairo finden, vielleicht mit ihm zu tun haben. Wir wissen, dass er sich Yusuf genannt hat auf Arabisch. Aber
das ist so wie Paul, oder?
Ja, genau. Und wir wissen, dass jemand, der sich um ihn gekümmert hat in Istanbul von Seiten des Sultans, Arif hieß. Arif Bey. Und es gab viele Arif Beys. Ja, das ist schwierig, viele Dinge da nachzuvollziehen. Es ist ganz interessant, manchmal spätere Pilgerberichte zu sehen. Es gibt dann in späteren Zeiten, also als dann, wenn dann die Dampfschiffe aufkommen im frühen 20. Jahrhundert, dann haben wir diesen organisierten Pilgerverkehr von Shanghai nach Jeddah. Das wird dann wirklich von einem vor Ort, von einem Reisebüro organisiert. Und natürlich ist das bei weitem nicht mehr so gefährlich und nicht mehr so riskant und auch nicht mehr so teuer. Trotzdem sind natürlich viele dahinterliegende Motivationsstrukturen, auch Ideen, auch die Art und Weise, wie dann vor Ort, vielleicht in den Dörfern oder in den kleinen Städten, wo die Pilger herkommen, damit umgegangen wird. Auch das ist vielleicht sehr ähnlich nach wie vor. Und da können wir dann natürlich auch solche Dinge nachvollziehen, wie zum Beispiel, dass die ganze Gemeinde für den Pilger sammelt oder dass der Pilger oftmals eher zu einer führenden Familie gehört oder der Imam ist, dass er oftmals eine private Motivation hat. Und auch ganz interessant, wenn er dann tatsächlich zurückkehrt, dass er wirklich über die Maßen glorifiziert wird dann für seine Pilgerfahrt und für seinen Mut und für sein religiöses Charisma, was daraus hervorgeht. Und das ist natürlich vor allem dann dahingehend interessant, dass wir sehen, diese wenigen erfolgreichen Pilger, die zurückkehren, die kehren ja dann oft mit neuen Gedanken oder mit Übersetzungen oder mit Büchern oder mit irgendwelchen Objekten im Gepäck zurück. Und diese Gedanken oder diese neuen Ideen, die sind gleich mit diesem Charisma aufgeladen. Das heißt, da haben wir dann eben wieder zum Beispiel diesen Punkt, wo Ma Mingxin, den ich vorhin erwähnt hatte, der in Nordwestchina, in Lanzhou, in Gansu tätig gewesen ist, der im 18. Jahrhundert dann von seinen mehreren Pilgerfahrten zurückgekehrt ist und der diese neuen Sufi-Gedanken mitgebracht hat und Praktiken. Konkret ging es da um den sogenannten stillen Dhikr, also das stille Anrufen des Namens Gottes im Sufi-Gebet, was jetzt vielleicht eine sehr spezifisch klingt, aber natürlich doch so eine Art Reformation gewesen ist von der althergebrachten Girdimu, also Al-Qadima, Girdimu-Richtung im chinesischen Islam hin zu neuen Strömungen und was dann in seinem Fall auch wieder dann zu einer, ja, man aus heutiger Sicht sagt man Rebellion, aber sagen wir zumindest zu Konflikten innerhalb der muslimischen Gemeinschaften geführt hat, die dann wiederum für ein militärisches Eingreifen gesorgt haben. Und man kann schon sehen, dass diese Rückkehr eines Mekka-Pilgers, das setzt also eine ganze Gemeinschaft in Aufruhr. Weil einfach die zum überwiegenden Teil, das mag in ein paar Hafenstädten anders gewesen sein, aber zum überwiegenden Teil sind wirklich diese, vor allem im Hinterland, diese chinesischen muslimischen Gemeinden sind so isoliert gewesen über Jahrhunderte, dass jeder wirklich handfeste und greifbare Zugang sozusagen, den sie zu diesen Kernländern des Islam, nach Kairo, nach Istanbul, nach Mekka legen konnten, dass das wirklich jedes Mal wie so eine Arterie war, die sozusagen die ganze religiöse Aktivität und das ganze religiöse Leben regelrecht aufgepumpt hat.
Ja, Ich hatte jetzt gerade nur, als Sie vom 19. Jahrhundert und zu organisiertem Reisen oder Dampfschiffen auch nochmal sprachen, zum einen den Verweis auf die 31. Folge. Da geht es um einen anonymen osmanischen Bericht über London. Und Reiseliteratur haben wir auch in der 61. Folge beleuchtet. Und ich hatte mich jetzt gerade gefragt, ob es bei Mardichin irgendwie noch, was weiß ich, sowas wie praktische Tipps wie geh bloß nicht dahin, weil man da abgezockt wird oder da und da sind die Leute irgendwie lauter oder also irgendeine Form von Bewertung und Tipps oder sowas auch zu finden ist.
Also er bewertet wirklich sehr, sehr wenig, aber es gibt so ein paar Dinge. Zum einen, er nennt gerne Namen, wenn er irgendwo hinkommt. Vor allem in wichtigen Städten sagt er, habe ich dort und dort gewohnt, bei dem und dem und er ist ein guter Mann oder sowas. Das ist ein Hinweis sozusagen, da kann der Nächste kommen und sagen, ich habe von Mardichin gehört, du bist ein guter Mann, darf ich einen Monat bei dir bleiben? Das ist wirklich ganz praktisch. Was er, glaube ich, getan hat, ist, dass er irgendwo, glaube ich, beim Durchqueren von Burma hat er an einer Stelle erwähnt, dass irgendeine muslimische Gemeinschaft ein bisschen merkwürdige Ansichten zu gewissen Dingen hat oder so, aber da hat er sich nicht sehr lange dran festgehalten. Eine Erfahrung, die er geteilt hat, ist, dass sein Schiff, mit dem er von Istanbul über Zypern nach Jaffa gefahren ist, war ein Pilgerschiff, aber nicht mit muslimischen Pilgern, sondern mit jüdischen Pilgern, die nach Jerusalem wollten. Und er hat gesagt, dass es ihm unter diesen jüdischen Pilgern nicht möglich war, sein Ramadan-Fasten aufrechtzuerhalten. Das ging irgendwie nicht. Also er war da der einzige Nicht-Jude und die ganze Schiffsverpflegung und alles. Also ich glaube, es war das Ramadan-Fasten, ja. Also auf jeden Fall, dass er irgendeine religiöse Obligation konnte er im Rahmen dieser vielen Juden auf dem Schiff nicht so befolgen, wie er das eigentlich hätte tun sollen. Und dass ihn das zwar reut, aber dass das eben nicht anders ging. Ja. Gut, und ich meine, dann ist er noch an Cholera erkrankt und wurde quarantiniert und sowas. Das sind alles Dinge, die hat er ganz kurz und lakonisch erwähnt. Einfach, die haben halt stattgefunden, aber wir haben es überlebt.
Es erinnert mich so ein bisschen vom Schreibstil auch sehr an geografische Werke, die jetzt mein Fokus waren aus dem 10. Ja. Jahrhundert. Die waren auch immer zu knapp gefasst, aber halt auch null sozusagen Emotionalität oder irgendwie so Bewertung oder sonst was, sondern auch so teilweise stenografisches, da ist die Stadt ist so groß, sie hat eine irgendwie hohe Mauer und die Moschee ist da und da oder so und das war's.
Es ist sogar durchaus denkbar, glaube ich, dass er sich da von solchen Werken eher hat inspirieren lassen, als jetzt von wirklich literarischen oder sogar womöglich irgendwie schön geistigen Werken. Und im Übrigen ist dieser Stil jetzt wie bei den klassischen arabischen Geografen zu finden, der ist auch ein typischer Stil für die chinesischen Regionalbeschreibungen, die in China ganz weit verbreitet sind, die auf vielleicht jetzt eher lokaler Ebene wirklich mit einem gewissen Liebe zum Detail, aber sehr, sehr entspannt und unemotional gewisse Dinge einfach so wiedergeben eben.
Ja, genau, stimmt. Da gibt es auch immer Kapitel, die ein bisschen länger sind, weil dann sowas wie Trachten beschrieben werden oder ja. Währungen oder so. Aber ja, das war's dann auch sozusagen. Ja, dann schauen wir doch mal vielleicht auf das Leben Mardichins nach seiner Rückkehr. Was ist denn da mit ihm gewesen?
Natürlich ist das so im Nachhinein manchmal ein bisschen schwierig tatsächlich einzuschätzen, aber er ist wohl eine extrem charismatische Führungsgestalt innerhalb aller chinesischen Muslime in Yunnan geworden und wenige Jahre nach seiner Rückkehr haben sich diese Konflikte, die zur Pantai-Rebellion geführt haben, aufgebaut. Und das nahm zunächst mal seinen Ausgang darin, dass es eins oder mehrere Massaker an der muslimischen Bevölkerung von Kunming, also der Provinzhauptstadt, gab. Und er als Reaktion auf diese Massaker die Idee unterstützt hat, dass die Muslime zu den Waffen greifen und die politische Macht selber an sich reißen sollten. Und das hat dann auch stattgefunden, sehr erfolgreich stattgefunden. Und man hat also große Teile der Provinz Yunnan hat man erobert, hat man besetzt und hat man unter dem Namen des Pingnan-Guo, also das Land, das den Süden befriedet, und ganz explizit unter muslimischem Regelwerk beherrscht. Also das heißt, er war nicht der Leiter, sondern ein gewisser Du Wenxiu. Er war der Sultan von Pingnan-Guo, der das Ganze geführt hat. Und er war einer der wesentlichen Gestalten innerhalb dieses Landes. Wobei, das war eben auch wieder genau die Situation, die ich vorher angesprochen habe, dass es zunächst mal den Qing eben nicht gelungen ist, mit voller militärischer Macht zurückzuschlagen. Er allerdings genügend Weitsicht gehabt hat, um zu sagen, dieser kurzfristige Sieg, den wir hatten, das war es hier noch nicht. Und er hat dann nach kurzer Zeit zusammen mit einem anderen Führer, Ma Zhulong, dafür plädiert, nicht auf Konfrontation zu den Qing zu gehen, sondern zu versuchen, einfach nur ein paar Forderungen durchzusetzen und nicht wirklich ein unabhängiges Land zu gründen, während Du Wenxiu sogar das Erobern von ganz China und praktisch die Etablierung eines muslimischen Sultanats als Ziel gesetzt hatte, womit er zwangsläufig scheitern musste. Die Qing haben es Ma Dexin gedankt, dass er zurückgezogen ist, und er ist für 2 Jahre Generalgouverneur von Yunnan und Guizhou gewesen. Das ist ein extrem hohes politisches Amt, mit dem er belohnt worden ist. Er hat sich dann allerdings trotzdem bald aus der Politik zurückgezogen, weil er schon älter war und weil er letzten Endes sich doch immer mehr als Gelehrten als als Politiker gesehen hat. Und er hat sich dann zurückgezogen. Er hat diese sehr auf Synthese und sehr auf Friedfertigkeit, muss man eigentlich sagen, ausgerichteten Bücher geschrieben. Wahrscheinlich auch, weil die Erfahrungen aus dieser sehr blutigen Rebellion, die dann auch zur Vertreibung und zur Massakrierung von wirklich Hunderttausenden von Muslimen und anderen Ethnien und Religionen auch in Yunnan geführt haben, weil das mit Sicherheit auch einen recht traumatischen Eindruck hinterlassen hat, und er sich eben im Grunde genommen weniger Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir einen Scharia-Staat in China errichten, als eher über die Frage, wie können eigentlich Konfuzianismus und Islam so aneinander angepasst werden, dass ein Zusammenleben möglich ist für alle, zum Besten aller Beteiligten. Das ist eigentlich so die Grundstimmung, die dann in seinen späteren Publikationen mitschwingt. Und das ist die Zeit, in der etwa er diese französische Expedition willkommen heißt, wo er schon kein politisches Amt mehr innehat, aber trotzdem so ein bisschen als der Pate dieser Region in Yunnan gilt, also so ein bisschen der große alte Mann, an dem man nicht vorbeikommt. Es ist schwer zu sagen, ob das wirklich ganz genau so gewesen ist, aber was man so liest, das erweckt den Eindruck, dass er wohl so eine Rolle gehabt haben muss, und es kommt dann später wieder zu Konflikten, und die lokalen Beamten der Qing entscheiden sich dann dazu, um ein Exempel zu statuieren, ihn 1874 im Rahmen dieser Konflikte kurzerhand zu enthaupten. Was irgendwo aus dem restlichen Narrativ keinen sehr stringenten Sinn ergibt, da er mit Sicherheit eher eine integrative Person gewesen ist als jetzt ein Kriegstreiber. Aber das war dann eben sein, ja, in dem Fall eher weniger strahlendes Ende.
Ja, das wirkt tatsächlich so ein bisschen unproportional, wenn er sich zurückzieht und auf Synthese aus ist, dann an ihm ein Exempel zu statuieren.
Ja, das sind natürlich noch einige Jahre vergangen, und es gibt natürlich auch Lücken im Narrativ. Ich meine, das ist immer das Problem, auch deswegen, weil was eben in den muslimischen Gemeinschaften passiert, nicht so archiviert oder so behandelt wird wie das, was jetzt im Staatsapparat passiert, weil das tatsächlich von verschiedenen Seiten, gerade von staatlicher Seite her, auch manchmal ganz anders gesehen wird als von innen heraus, und auch vor allem, weil das 19. Jahrhundert eine Zeit in diesen muslimischen Gesellschaften gewesen ist, in der viel Gewalt vorgekommen ist. Es ist Gewalt ausgeübt worden durch die Muslime, aber es ist auch sehr viel Gewalt ausgeübt worden an den Muslimen. Viele Moscheen sind niedergebrannt worden. Kollektionen von Schriftstücken haben die Zeit nicht überlebt. Und deswegen, ja, müssen wir immer damit leben, dass viele von diesen Narrativen, die wir haben, einfach nicht komplett sind.
Ja, verständlich. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt einen total spannenden Eindruck bekommen von der Zeit und dem Leben Ma Dexins und seiner Reise. Und ich weiß nicht, haben Sie noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben oder was vielleicht nochmal irgendwie unterstrichen werden könnte?
Ja, also ich denke, dass gerade die Untersuchung dieser globalen Verbindungen chinesischer Muslime während der Qing-Zeit ein hochinteressantes Thema ist, gerade deswegen, weil wir ja so dieses Grundnarrativ von China haben, vor allem im 17., 18., 19. Jahrhundert, als einem grundsätzlich in sich abgeschlossenen Großreich mit relativ wenig Zugänge. Also es gibt dann den Hafen in Guangzhou, wo ein bisschen Austausch stattfindet. Dann gibt es, wenn man jetzt schon ein bisschen mehr spezialistisch unterwegs ist, dann weiß man vielleicht noch, dass es diesen Pelzhandel im Norden mit den Russen in Qiachta gibt. Aber ansonsten ist das doch alles so eine für sich abgeschlossene Sache. Und ich finde das sehr spannend zu sehen, dass gerade diese muslimischen Gemeinschaften, die manchmal auch gar nicht unbedingt in den großen Handelszentren sitzen, sondern jetzt eben irgendwo in einer Provinzstadt in Yunnan oder irgendwo im Nordwesten, wo das auch keine unbedingt besonders reichen oder besonders einflussreichen Leute sind, dass es denen doch immer wieder gelingt, so ein bisschen die Hintertür zu nehmen und aus diesem tatsächlich ja nie so abgeschlossen in China, wie man das sich oftmals vorstellt, aber trotzdem aus diesem relativ isolierten Land rauszukommen und teilweise an diesen großen Entwicklungen dieser europäisch geführten imperialistischen Globalisierung vorbei, aber teilweise auch so als Mitfahrer auf den Schiffen dieser imperialen Mächte ihr ganz eigenes Netzwerk aufziehen und ihr ganz eigenes Süppchen kochen. Das ist schon ganz interessant zu sehen. Deswegen bei Ma Dajin wird das vielleicht sogar am deutlichsten von allen, weil er ja nun wirklich so geografisch genommen mit diesem Weg über die Berge in Myanmar, also so den Grenzübergang, an den man vielleicht so als allerletztes denkt, weil er gerade diesen Grenzübergang nimmt und sozusagen wirklich zur Hintertür aus China rausgeht und dann praktisch mehrere Monate als Austauschstudent, kann man vielleicht sagen, als Austausch-Senior-Student an der Azhar ist und seine eigene Privatdiplomatie mit den Osmanen macht. Ja, und natürlich nachher in keinster Weise auf das ganze Land Auswirkungen hat, aber trotzdem ja nach seiner Rückkehr doch es zu einer sehr bedeutenden lokalen Größe wird und mit Sicherheit auch in seinem weiteren Leben viele Dinge ganz anders handhabt nach diesen wahnsinnig prägenden Erfahrungen, die er da gehabt hat. Also als einer von wirklich von dieser Handvoll Chinesen vielleicht, die jedes Jahr überhaupt das Land verlassen und die Welt sehen konnten. Also diese Kombination aus diesem zum einen ganz, ganz großen makrohistorischen, makrogeografischen Blick von dem in sich abgeschlossenen Großreich und der Welt und auf der anderen Seite dieser einen individuellen Person, die doch mit einer ganz klaren Zielsetzung diese gedachten Grenzen überschreitet und durchbricht und das zu einem ganz interessanten Teil der eigenen Biografie werden lässt. Ich denke, da sind schon sehr viele spannende Elemente enthalten da drin.
Auf jeden Fall. Haben Sie denn eine Idee, ob es in den muslimischen Gemeinden, also so wie bei dem Scheich, dessen Schriften ja nicht so leicht zugänglich sind, auch irgendwo noch eventuell verborgene Schätze liegen, die man entdecken könnte?
Ja, da habe ich schon so manches Gespräch mit einem netten Kollegen geführt, der da deutlich besser vernetzt ist, als ich das bin. Und da gibt es doch wohl das eine oder andere, wobei das heute wohl noch viel schwieriger ist, daran zu kommen, als das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren war. Wir haben heute in China eine eher restriktive Politik gegenüber aller Art von Islam, die eben nicht den Vorstellungen eines Islams mit chinesischen Charakteristika folgt. Und gerade diese Sufi-Konvente, diese Menhuan sogenannten, die haben es da ein bisschen schwer. Denn das sind eben in sich geschlossene Gemeinschaften, die auch nicht unbedingt staatlichen Institutionen ohne weiteres Zugang geben. Und deswegen, es gab so ein paar, ich glaube so in den 90er, frühen Nullerjahren gab es so eine Zeit, wo da einige Türen aufgegangen sind, aber ich glaube, diese Türen sind im Moment im Wesentlichen eher wieder geschlossen.
Schade. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich noch arabische Manuskripte dann außerhalb Chinas, die von diesen Reisenden.
Es gibt mit Sicherheit sowohl außerhalb als auch innerhalb Chinas gibt es Manuskripte. Es gibt auch tatsächlich aus diesen Sufi-Konventen einiges an Manuskripten, die auch den Weg ans Licht der Wissenschaft sozusagen gefunden haben, die auch bearbeitet wurden, die auch sehr interessant sind. Also wie gesagt, dieser eine Bericht, diese Rashahat, gehört dazu. Ansonsten, ja, vieles ist legendenhaft. Es sind so kleinere Hagiografien, die es da gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch in den ganz normalen chinesischen Moscheen gibt es kleine Moscheebibliotheken, die teilweise arabische, persische Manuskripte beinhalten. Also eine, die Dongsi-Moschee in Peking zum Beispiel, hat eine recht sehenswerte arabisch-persische Manuskriptkollektion, die auch Jahrhunderte zurückreicht. Das sind Dinge, die sind erforscht. Also das ist nicht jetzt irgendwo komplette Neuentdeckung. Aber ja, ich sag mal, es ist schon gut möglich, dass noch einiges in irgendwelchen Regalen steht, denn die Erfahrungen der letzten vielleicht 80, 90 Jahre sehr wechselhafter Geschichte haben, glaube ich, den muslimischen Gemeinschaften in China auch eins gelehrt, nämlich in viele Richtungen vorsichtig zu sein.
Ja. Ja, dann glaube ich, haben wir so einen ganz guten Abschlusspunkt gefunden. Mhm. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese spannenden Einblicke in die Verflechtung mit der fernöstlichen Welt und Ihnen auf jeden Fall alles Gute erstmal wünschen.
Ja, der Dank ist ganz meinerseits. Das ist ja immer so ein bisschen ein etwas spezielles und auch so ein bisschen entlegenes Thema mit dem Islam in China. Es ist eine schöne Gelegenheit, das mal so ein bisschen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und also von meiner Seite her auch ein ganz herzliches Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.